Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 24 der Apfelnerds. Diesmal mit einem vergangenen Apple-Event mal wieder.
Die Zeit ist gekommen.
Genau.
Vergangen.
Die Zeit ist gekommen, vergangen. Mit traurigen Neuigkeiten, mit schönen Neuigkeiten, so alles mit dabei.
Traurig fängst du an.
Da kommen wir noch zu, da kommen wir noch.
ja, alter Teaser. Nee, komm, wir kommen erstmal zu den zum eigentlichen Event. Fangen wir erstmal an. Also kurz war es, ne?
Ja.
Stündchen war es nur.
Gut, wie von den WWDC-Videos zu erwarten, würde ich jetzt mal sagen. Also als ich merkte, es ist aufgezeichnet, beziehungsweise merkte, als klar war, es wird, ist eine aufgezeichnete Sache, habe ich gedacht, okay, das wird nicht so lang. Weil die WWDC-Videos waren auch alle extremst kurz. Also ich denke jetzt an die Sessions, ne? Die waren alle super kurz. Ne? Deswegen habe ich gedacht, okay, da wird dann auch irgendwie, weil du hast ja das Geklatsche nicht, der ganze Kram, der verzögert, ne? Der fällt ja komplett weg. Und deswegen der Spaß von der Zeit.
Alles sehr kompakt.
Ja, aber vor allen Dingen, es gab auch nicht viel zu zeigen, oder? Also es war ja nicht so, dass die Veranstaltung vollgeknallt wäre mit News.
Ja. Nee, Apple schafft es ja schon, einfach nur Education. Die haben ja einmal in New York so eine Session von einer Stunde gemacht. Da haben sie ja wirklich nur ein Produkt vorgestellt. Und das schaffen die auch, ja, in einer Stunde. Ja. Jetzt das haben sie schon deutlich... deutlich mehr gezeigt.
Ja,
also, aber klar, es war kurz.
Ja, also man kann alles natürlich auf die Zeit strecken, das ist kein Problem. Du kannst auch 4 Stunden über ein Produkt reden, theoretisch. Keine Frage, aber ich war der Meinung, bei dem kompletten Event, dass halt das ein oder andere schon ein bisschen so Lückenfüller-Gerede war. Damit die Zeit ein bisschen gestreckt wird. Und vielleicht auch, dass es gar nicht ganz so kurz geplant war, sagen wir das auch mal gerade.
Also man vielleicht hat viel mehr erwartet.
Ja, das
so. Mehr Zubehörteile.
Ja, also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, wir kommen gleich zu den Details, ne? Aber es gab neue Apple Watches, es gab neue iPad Airs, im Prinzip also genau das, was in den letzten Wochen und Tagen gerumort gewesen ist. Und ansonsten höchstens noch hier Services-Kram und so ein bisschen was, aber keine weitere Hardware. Weder AirTag noch irgendwas in Richtung Phones natürlich auch nicht. Das hatten wir ja letztes Mal aber auch schon vermutet. Aber dass gar nichts gekommen ist, ne? Kein Apple Silicon Mac, kein nichts. Da hätte ich jetzt ja am ehesten noch mit gerechnet, dass sie den ersten Apple Silicon Mac da noch rausklopfen. Aber ist auch nichts geworden.
Ja, vielleicht, komisch. Alles in dem, fangen wir vielleicht erstmal mit Sachen an, die gekommen sind. Bevor wir darüber sprechen, was nicht gekommen ist. Und zwar gekommen ist die Apple Watch Series 6. Die haben sich vorgestellt, definitiv. Und zwar, auch mit, die Neuerung gehen wir gleich drauf ein. Optisch ziemlich gleich, was die alten Modelle angeht, beziehungsweise eigentlich genau gleich, bis auf die Sensorik, wo wir gleich noch drauf eingehen. Neue Farben gibt's, blau gibt's, es gibt eine Red Edition.
Product Red, ja, genau. Das
ist neu, ne?
Genau, blau sieht super cool aus, gefiel mir sehr gut, werde ich mir live mal angucken müssen.
Graphit, also es ist kein Space Gray mehr, sondern es gibt jetzt Graphit, wird wahrscheinlich ein bisschen heller sein, wenn ich mal tippen sollte, aber ich habe es auch noch nicht
aber in Graphit live gesehen. War das nicht nur bei Stainless Steel?
Nee, bei Alu, extra nochmal durchgeguckt eben.
Okay, ich dachte, das war Stainless
Steel. Ja, also mein Stand, müsste ich nochmal nachgucken. Also prinzipiell, ich meine, Graphit wäre dann auch noch neu, aber vielleicht liegen wir da falsch. Gold und Silber gibt es natürlich auch noch. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, blau sieht spannend aus. Product Red auf den Bildern natürlich auch, ne? Mit einem passenden Band und den passenden Klamotten, weil rot ist natürlich dann schon so eine Farbe, die du nicht mit allem anziehen kannst. Aber so als Zweitwatch wäre Product Red natürlich eine großartige Farbe, wobei ich nicht weiß, ob mein Trend jetzt zur Zweitwatch gehen wird in Zukunft oder nicht.
Ja, das ist halt ganz schwer. Ne, oder du musst rechts und links eine anziehen, dann ist alles gut, aber ansonsten ja. Liegt die nur zu Hause rum, macht keinen Sinn.
Es ist, ist vor allem eine preisliche Sache, also da müssten ja so Nerds wie wir schon zweimal die Sechser haben, ne? Damit ja, du auch wirklich tauscht. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist da eine Preissache, ne? Also wir haben ja, glaube ich, alle die LTE-Edition, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
Ja,
und genau. 44mm-Edition, das heißt, wir liegen alle bei 550 Euro. Das heißt, mal zwei sind wir bei 1.100 Euro. Das ist dann schon eine Hausnummer, ne?
Ja, genau. Also das kauft man auch nicht einfach so mal noch zusätzlich. Deswegen ist das auch so. Genau, also wäre bestimmt eine sehr schöne Farbe. Allein schon auf den Bildern sieht Rot halt eben wirklich großartig aus. Ja. Aber ich befürchte, dass sich die nicht gut verkaufen wird, weil die halt eben nicht mit allen Klamottenfarben zusammenpasst. Das ist ja letzten Endes jetzt bei den vorherigen Farben fast schon egal gewesen. Ne? Ich habe viel die goldene Version getragen. Goldene Uhren gibt es ja schon ewig. Kannst du auf alles anziehen. Silber und Grau, beziehungsweise Graphit oder Schwarz oder was auch immer gerade dann die Farbe ist, kannst du natürlich auch auf alles anziehen. Also, kannst du dann ein bisschen besser mit den Bändern machen. Gold passt nicht alles, ne? Und so weiter.
Ganz kurz, das Graphit ist rein Edelstahl. Also die Aluminium ist immer noch Space Gray.
Ah, dann habe ich das durcheinander geworfen. Gut, danke fürs Nachschauen.
Ich hatte mir schon Sorge. Ich fand es so ein Problem.
Von den Materialien haben die Aluminium, Edelstahl und Titan gezeigt und diese Keramik Edition scheint weggefallen zu sein.
Ja, genau. Ja, ist mir sowieso immer zu teuer gewesen, muss ich sagen. Also ich hätte bestimmt mir Keramik mal angeschaut, wenn das dann zum selben. Also ich habe ja sowieso immer Aluminium-Watches gekauft, weil wenn ich alle ein oder zwei Jahre da sowieso eine neue kaufe, dann brauche ich auch keine super Luxus-Metall-Varianten haben. Wie Edelstahl ist ja dann doch schon deutlich teurer gewesen immer. Mhm. Und alles, was drüber war, natürlich genauso. So, und das. Warum sollte ich mir das anschaffen? Da bin ich dann halt eben auch dann irgendwie dann der Praktiker.
Ne? Vor allem, wenn ich mir jetzt gerade zumindest auf den Bildern die Titan angucke, ähnelt die mehr dem Aluminiumgehäuse als dem Edelstahl. Das Edelstahl ist ja sehr glänzend. Dadurch lässt sich ja noch unterscheiden für den Kenner, drücken wir es mal so aus. Ich würde jetzt behaupten, ein Laie sieht das nicht, den Unterschied mal eben. Auf den ersten Blick. Und bei das Titan sieht aber auch recht matt aus. Das heißt, das hat eher den Eindruck von Aluminium als von.
Ja, also wenn du dir das echt anschaust, wird das bestimmt deutlich anders aussehen. Das ist sowieso üblich. Also Titan was ist das dann? Gebürstet oder was? Ne? In matt, nicht in glänzend. Kommt dann schon noch anders rüber als Aluminium. Es kommt natürlich darauf an, wie man es veredelt hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das schon spürbar besser aussehen wird. Aber ja, wie gesagt, für mich eigentlich keine Option, weil einfach
zu teuer. Es gibt ja auch noch die MS Edition. Schon mal irgendeiner gekauft?
Ja, da fangen wir gar nicht erst mit an. Die habe ich tatsächlich mal einmal irgendwo live gesehen. Auf einer Konferenz, glaube ich, hatte die jemand an.
Echt?
Ja.
Oh, das ist ja brutal. Also mal abgesehen vom Preis, ne, das ist das da. Also über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ne? Ich finde die ja brutal hässlich. Ne? Das ist meine Geschmacksansicht. Ne? Das ist einfach, das ist für mich so eine Sache, die ist einfach nur brutal hässlich gemacht, damit du auffällst. Das sieht schrecklich aus. Aber das ist bei mir oft bei so Design-Sachen, sage ich jetzt mal so. Weil vielleicht habe ich einfach nicht den Geschmack dafür, nicht das Auge, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke mir nur manchmal so, boah, ist das hässlich. Und dann sagt einer, oh, ist aber super teuer, wo ich mir denke, ja, okay. Und
ja. Muss man halt mögen.
Ne? Ja,
Ist halt eben dann so, ich hatte, glaube ich, diese zweibändrige Variante gesehen. Die wird halt eben dann so irgendwie den Arm lang gewunden. Ne?
Dieses Lederding halt hier, ja.
Ja, ja, so mit diesen zwei Bändern dran.
Double Tube.
Ja, und das ist natürlich, dann fällt der natürlich auf. Vor allen Dingen auf einer Konferenz, wo jeder eine Apple Watch anhat.
Ja. Ja. Aber nur Edelstahl, ne? Hat die. Die DMS-Version.
Das ja, gut. Das,
ja, die kostet dann schon. Die kostet 1500 Euro. Die ist teurer als die Titan Edition.
Okay, also lass uns doch mal gerade noch zurückkommen zu der eigentlichen Neuerung von der Watch 6. Und zwar dem O2-Sensor. Tada! Passt natürlich auch wieder zu den Gerüchten, die wir schon gehört hatten. Also Blutsauerstoff kann man damit jetzt messen. Ein kleines bisschen enttäuscht gewesen bin ich von dem Feature, dass das jetzt auch so lange messen muss, denn 15 Sekunden Messzeit ist dafür vorgesehen, so wie bei dem EKG, ne, was ja 30 Sekunden Messzeit hat. Das heißt also, das ist keine kontinuierliche Messung, was ich jetzt irgendwie angenommen hätte, aber ich hatte das ja auch schon gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus in dem Bereich, also das muss man halt eben dann explizit aufrufen und 15 Sekunden warten und dann bekommt man die Sauerstoffsättigung angezeigt. Gut.
Ne? Kurz zu dem Langentest, wie oft macht ihr ein EKG?
Ja, selten. Genau das ist der Punkt. Also desto länger das dauert, desto weniger. Du musst dich ja dann auch ruhig hinsetzen, ansonsten sagt er sofort, mach mal ordentlich.
Sehr selten. Also ich habe eben noch während des Fahrradfahrens nochmal eine Aufzeichnung gemacht und da hat er schon gesagt, okay, Puls über 120, Achtung. Also.
Wie soll's das?
Schwierig.
Was? Ja gut, also Puls, du sollst das auch, glaube ich, nicht während Sport machen und Aktivität, oder?
Ja, ich wollte es aber mal ausprobieren und das mal sehen. Und aber ansonsten misst man halt wirklich nicht regelmäßig. Mhm.
Ja, genau. Also, ja, so wie ich damals schon gesagt hatte, ich kann das selber nicht wirklich einschätzen, da ich nicht weiß, wann und in welchen Situationen ich den O2-Wert haben möchte. Ich hätte jetzt angenommen, dass so kontinuierliche Erfassung dafür das Beste ist, aber das war wohl scheinbar nicht zu machen. In dem Sinne muss man jetzt mal gucken, ob das entsprechend positiv aufgenommen wird von den Leuten oder nicht. Seid ihr da heiß drauf, den O2-Wert messen zu können?
Nö.
Gut, also man müsste sich mit den Sachen mal ein bisschen auseinandersetzen. Mhm. Je mehr Daten du hast, desto schneller oder desto besser kannst du halt mit den Daten deinen Körper einschätzen. Also ist grundsätzlich nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn die Sachen auf dem Device bleiben. Das ist ja wichtig. Bei Fitness Plus hat man gesehen, dass die Daten ja angezeigt werden. Die Frage ist halt, ob die auch übermittelt werden oder ob das wirklich alles auf dem Phone bleibt. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich so nicht sagen, aber wie gesagt, ja, mehr Daten, bessere Auswertung. Die Apple Watch ist halt wirklich ein Fitness- und Health-Accessoire geworden und da werden die mit Sicherheit nicht mit aufhören.
Ja, in dem Sinne haben sie das jetzt auch schön fortgeführt. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar die barometrische Aufzeichnung, die läuft jetzt live. Das hatten sie auch gezeigt.
Hm? Ja, stimmt.
Dass man also jetzt quasi sogar auf dem Watchface live den
beim Luft Wandern sehen kann, welche Höhen du erklommen oder zurückgelegt hast.
Ja, das kann man dann davon ableiten. Genau. Wenn man weiß, wo der Ausgangspunkt ist und was für ein Luftdruck gerade herrscht. Ja,
Sie haben ja extra echte Höhen angezeigt.
Ja, genau. Also, ne? Also du kannst das ableiten, in welcher Höhe du bist, wenn du weißt, wie hoch der Luftdruck auf Meeresebene ist in der Gegend.
Ja, klar, das so macht Apple das, ne? Genau. Aber im Watchface wurde halt die Höhe direkt angezeigt. Ich meine, in dem Fall, in dem Video war das in Fuß, aber bei uns können sie das schon zum Meter rechnen.
Das wird dann schon umgerechnet, aber das ist halt eben diese Basis, man das über den Luftdruck ausrechnet. Das kann man ja sogar mit den Stockwerken schon machen. Ne? Das iPhone hat das ja auch schon immer die ganze Zeit gemacht, dass es dir die Stockwerke gemessen hat, wenn du hoch und runter gegangen bist. Die Apple Watch aber bisher nicht. Das war halt eben der Unterschied. Ja, gut. Neben dem O2-Sensor wurde gesagt, dass es ein neues Display gibt, welches 20% heller ist, glaube ich, in dieser Always-On-Funktion, die sie ja mit der Serie 5 eingeführt hatten. Ich habe mir die ja gekauft, also das ist schon ein bisschen dimm manchmal, also nicht so super hell, gerade draußen in der Sonne, also da hätte das schon ein Ticken heller sein können, aber man konnte ja dann auch einfach immer die Uhr ein ganz kleines bisschen bewegen, dann ist er halt eben voll angegangen und dann hat man sie dann auch gut gesehen. Hätte ich jetzt also nicht nach geschrien, aber naja gut, prinzipiell ein bisschen was mehr Helligkeit rauszuholen, ist wohl ganz gut. Vor allen Dingen haben sie betont, dass das mit derselben Akkulaufzeit passieren soll wie vorher. Das heißt also, das Display wurde wohl entsprechend effizienter an der Stelle, was natürlich schöne Sache ist.
Ja. Ansonsten gibt es den neuen S6-Prozessor.
Ja, das ist dieses Modul, ne?
Der Prozessor genau. Also ist aber System, damit drin. System on the Chip, ne? Also das komplette Modul, klar. Der Prozessor ist 20% schneller, wenn ich das richtig verstanden habe,
als
der vorige.
Vom A13 abgeleitet, hatten sie, glaube ich, erwähnt.
Ne? A13 quasi auf die Apple Watch angepasst, ne? So haben sie das erwähnt gehabt. Und der wird bestimmt auch nochmal ordentlich Dampf bringen in der neuen Apple Watch, das Ganze. Mhm. Ja, also weil ich jetzt mit der Leistung ich habe ja noch eine 4er, nicht unbedingt super unzufrieden bin.
Ja, das ist halt eben immer so ein Ding, so ähnlich auch wie bei manchen iPhones, wenn man dann so eine gewisse Generation gekauft hat und hat jetzt nicht den Bedarf nach irgendwelchen neuen Features von den neuen Geräten, wie jetzt hier dem O2-Sensor zum Beispiel, dann hat man einfach nicht den Bedarf, was Neues zu kaufen. Ne? Und ich hatte ja die Serie 4 auch gekauft und hatte dann im Folgejahr die Serie 5 gekauft, weil ich halt eben das Always-On-Display so toll fand. Und muss dann an der Stelle sagen, dass ich da so, ne, so semi-begeistert von war damals, weil das hat halt eben doch schon spürbar Akku gebraucht, weil das ist halt eben im Prinzip genau dieselbe Watch wie die Serie 4, einfach nur zusätzlich mit diesem Always-On-fähigen Display drauf. Und das hat halt eben spürbar Akku gezogen, während die Serie 4 problemlos 2 Tage, wenn du ein bisschen sparsam gewesen bist, durchgehalten hat. So bei mir im Alltag ist dann die Serie 5 wieder so auf einen Tag runter gewesen. Kein Spielraum. Ne? So 10%, wenn ich sie aufs Ladegerät lege oder so. Ne? 10 bis 15. So, und das ist natürlich, ich mache jetzt eigentlich sehr wenig Sport, ne? Derzeit. Das wäre also bei mir dann schon ein Problem, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde Sport aufzeichnen würde, dann hätte ich abends den Akku leer. Ne? So, und das hat man natürlich mit der Serie 4 nicht. An der Stelle kann man jetzt gespannt sein, ob das dann bei der Serie 6 dann besser geworden ist. Aufgrund dessen, dass sie ja die neuere Prozessorgeneration drin haben, kann ja sein, dass das auch entsprechend sparsamer ist, was den Akkuverbrauch angeht. Wurde aber, glaube ich, nicht ausdrücklich erwähnt, oder?
Nee, sie haben das nicht explizit erwähnt. Es kann natürlich gut sein, dass sie es einfach gleich laufen lassen. Dafür mehr Leistung und ein helleres Display. Also sie haben quasi eine bessere Akkulaufzeit, aber geben die auf für die höhere Leistung und für das hellere Display. Das kann natürlich immer gut sein.
Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ist, dieses Always-On-Display kann man natürlich auch abschalten. Dann ist man leistungsmäßig wieder genau bei den Akkulaufzeitdaten wie von der Serie 4. Aber ich habe mir dann natürlich immer gesagt, so, ich habe das jetzt extra deswegen gekauft. Wenn ich das jetzt abschalte, dann habe ich mir einfach nur eine zweite Serie
macht gekauft. Keinen Sinn.
Ja, so.
Ja, und wer überlegt sich, eine Watch 6 zu holen?
Nee, also bei mir, also vermutlich nicht. Außer irgendwie die Farbe catcht mich jetzt unglaublich, was ich eher nicht glaube, weil das Always On finde ich jetzt einfach nicht den Megabringer, ist ganz nett, aber für mich damals schon keine Kaufoption gewesen und jetzt auch nicht. Der Blood Oxygen Sensor auch eher nicht.
Ja, also ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich eine Serie 5 gekauft habe, 4 und 5 gekauft habe. Ich mache jetzt dieses Jahr mal eine Pause. Vor allen Dingen habe ich ja, wie ihr zwei auch, eine Mobilfunkversion gekauft. Das heißt also, das läppert sich dann auch. Ne? Wo wir übrigens von Preisen sprechen, haben wir hier gerade noch die Startpreise. Und zwar die Aluminium-Version GPS-only ab 418 Euro und die Mobilfunkversion ab 515 Euro. Da natürlich mit den entsprechenden Upgrade-Möglichkeiten von allen Seiten. Ja, und das muss man halt eben dann jetzt auch erstmal bezahlen wollen. Muss man halt eben schauen. Wir sind da jetzt, glaube ich, dieses Mal draußen. Aber per se natürlich eine schöne Weiterentwicklung. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gerade letztes Jahr eine gekauft hätte oder zumindest jetzt die Serie 4 nicht so gut wäre wie in eurem Fall, dann würde ich jetzt wahrscheinlich, naja, ne? Also es ist halt eben nicht so ein Release, wo ich jetzt sage, Heureka, das muss ich kaufen, so wie das mit der Serie 4 war, ne? Mit dem EKG drin, mit dem größeren Display drin, ne? Mit der besseren Akkulaufzeit also drin.
Der Big Change Renner. Fehlt, ne? Das ist schon so, klar, die neuen Farben, mega cool, gefällt mir, endlich mal ein bisschen farbenfroher, aber naja, abwarten, wir werden sehen. Ansonsten noch interessant zu erwähnen ist, es wird ohne Netzteil geliefert, die Apple Watch Serie 6, wie wir ja schon in den vergangenen Folgen gemunkelt haben, was beim nächsten iPhone passieren wird, bleibt natürlich deswegen nicht auszuschließen, dass das da auch so ist. Ja, gute Sache, ich denke, sind genug unterwegs.
Ja, haben sie schön verkauft. Das hat nämlich die nette Dame, boah, jetzt habe ich ihren, Lisa Jackson ist es, ne? Die Environment-Dame. Habe ich das richtig im Kopf? Ich meine, sie wäre es. Sie hatte da ein Segment, sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, wie viel Fortschritt sie schon gemacht haben im Produktionsprozess und auch in der Lieferkette schon auf Recyclingmaterialien zu gehen. Ich glaube, das Aluminium ist jetzt 100% recycelt und sie hatten auch ein paar andere Elemente wie Kobalt, glaube ich, stand mit auf der Liste und die seltenen Erden aus der Taptic Engine, da waren so einige Sachen aufgeführt, die mittlerweile jetzt zu 100% recycelt sind, was großartig ist. Ne? Also sie geben sich da wirklich jetzt Mühe, gerade diese besonderen Materialien möglichst zu recyceln, was natürlich ein großer Schritt schon mal ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. So, und in dem Zuge hat sie dann dort eben gesagt, dass sie aus den Gründen für den Umweltschutz eben das Netzteil weglassen, was halt eben, sie haben das dann schön hochgerechnet, ne, so und so viele Tausende von ungenutzten Netzteilen weniger bedeutet. Da ja gerade die Leute, die jetzt eine Watch haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man zumindest an der Stelle dann behaupten, schon ein Netzteil haben werden und oder wahrscheinlich sogar mehrere Netzteile, so wie wir das letztes Mal ja auch selber schon besprochen hatten. Ja. Und mit der Watch da anzufangen, ist, glaube ich, ein guter Start gewesen. Ne? Mal gucken, ob sie das beim iPhone letzten Endes auch sich zu entschieden haben, jetzt direkt als erstes, oder ob sie das vielleicht doch noch laufen lassen werden, da kann man mal gespannt drauf sein.
Also ich denke auch, der Weg ist der richtige.
Also was ich auch gut fand, die haben sich ja auch wirklich ein 100%iges CO2-Bilanzziel bis 2030 gesetzt, für ihre komplette Lieferkette, für alle Produkte. Das ist schon eine Hausnummer und sie gehen ihren Weg da weiter.
Ja, genau.
Ist eine tolle Sache.
Das ist tatsächlich eine deutlich anspruchsvollere Timeline als die deutsche Bundesregierung.
Ja, als alle die, also ich kenne keinen, der sich das gesetzt hat.
Ja, wenn die Staaten so rangehen würden an das Thema, wie Apple das jetzt gerade macht, muss ich ja echt sagen an der Stelle, dann Hut ab, das wäre genau das, so wie ich mir das vorstelle.
Ja, und die haben ja auch 2015 angefangen, ne? Also richtig angefangen. Ja. Da waren sie mit ihren Datacenters auf 90% grüne Energie. Das haben sie jetzt zu 100% geschafft. Und das Schöne wirklich an Apple, was mich immer überzeugt und begeistert, ist, dass die auf allen Ebenen versuchen, da Spitzenleistungen zu bringen. Und auch solche Sachen wie Accessibility oder Umweltschutz nicht hinten rüber kippen lassen. Ja. Natürlich muss man das auch alles hinterfragen und man hört ja nur diese Marketing-Sachen, aber die gehen zumindest in die Richtung, die richtig ist.
Ja, richtig. Oder auch Datenschutz, ne? Wo wir schon so die wesentlichen Dinge aufzählen. Ne? Genau. Ja, gut. Also sehr schöne Sache. Sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwo werden sie wahrscheinlich ab und an noch Netzteile dabei tun müssen, aber bei sowas wie den Watches oder halt eben auch den iPhones könnte man mal davon ausgehen, dass sie es in Zukunft nicht mehr tun werden. Aus diesen Gründen. Und damit wäre das, glaube ich, auch gut. Ja, gut. kommen wir zur nächsten Watch. Und zwar zu der gerüchteten günstigeren Watch, die tatsächlich rausgefallen ist. Und zwar der Apple Watch SE. Die Namensgebung ist nicht neu. Ist dann schön vom iPhone abgeleitet und sagt auch, glaube ich, schon, was hier Sache ist. Nämlich, sie machen quasi ein Gerät, welches ja in diesem Fall semi-aktuell ist, was halt eben keine Zahl mehr dahinter stehen hat, sodass sie das quasi dann als günstigeres Gerät ein bisschen was länger verkaufen können, so wie sie das bei dem iPhone SE im Prinzip auch machen. Nehme ich jetzt mal an, ist eine Hypothese. Schauen wir uns mal ein bisschen was an, was dahinter steckt. Also die Apple Watch SE basiert auf Serie 4, was natürlich eine großartige Entscheidung ist, denn wie wir ja gerade eben schon gesagt hatten, Serie 4, großartiger Stand von den Apple Watches. Allerdings leider ist keine EKG-Funktion drin. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass sie das an der Stelle rausgenommen haben, aber da hat ihnen ansonsten wahrscheinlich die Differenzierung zu den teureren Modellen gefehlt. Wassergeschützt, 50 Meter, also das ist im Prinzip alles normal, so wie die Serie 4 vorher auch. Das Gehäuse ist entgegen der vorherigen Gerüchte nicht aus Kunststoff, sondern Aluminium. Es gibt nur eine Aluminium-Version, die allerdings auch in den Farben, wie wir das vorher schon gesehen hatten, also in den altbekannten. Ansonsten, es gibt natürlich wieder eine Mobilfunkoption und die Preise, die liegen so ab 292 Euro für die GPS-Only-Version und ab 341 Euro für die Mobilfunkversion. Und das Ganze ist ab 18. September erhältlich, konnte also quasi sofort bestellt werden ab dem Präsentationstermin und ist dann ab Freitag, jetzt hier unsere Timeline von der Aufzeichnung gerade, ist dann zu bekommen. Achso, die Watch 6 glaube ich auch, ne?
Genau.
Das hatten sie genau synchron gemacht.
Also im Grunde, die SE ist ja in Anführungsstrichen eine Vierer ohne EKG. Aber, wenn ich das nicht total falsch verstanden habe, mit den neuen Gyrosensoren und
richtig.
Wie heißt denn nochmal der Luftdrucksensor, ne? Also die Sensorik ist die neueste von der Serie 6. Also sprich Bewegungssensor und sowas. Aber halt kein EKG und in Anführungsstrichen nur der S5. Und ich glaube auch kein OS On. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Nee, das ist natürlich eins der teureren Features, was sie dir noch verkaufen wollen.
Ja. An sich finde ich als Einstieg eine ganz nette Mischung, wenn man das EKG nicht unbedingt benötigt. Preislich muss ich allerdings sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das mega Schnäppchen ist. Ja, es sind 200 Euro weniger als bei der 6er, ne? Also zur Serie 6. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, noch ein guter Preis. Ne? Ich meine, sie bieten zwar zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob das bei uns in Deutschland auch kommen wird, glaube ich, eine Finanzierung für 12 Euro im Monat an, über 2 Jahre, wenn ich das richtig kapiert habe. 12 Dollar, jo. Entschuldigung.
Diese Finanzierung, ich hoffe ja, es gab ja tatsächlich Gerüchte, das hatten wir noch nicht erwähnt, ne? Das war jetzt irgendwie im Laufe der letzten Woche, dass es hieß, dass die Apple-Kreditkarte, Apple-Card jetzt auch nach Europa kommen soll. Und das machen sie ja über die, also mehr gab es auch nicht als Aussage, keine Ahnung wann. Aber
auf jeden Fall nicht nach Deutschland.
Ja, doch, wurde auch Deutschland erwähnt. Aber wie gesagt, es gab keine
wesentlichen Details. Ich gebe dir ein Eis mit meiner Apple-Card aus, wenn ich es habe.
Ja, gerne. Das kommt dann im Dezember.
2035, bitte.
Ja, nee, keine Ahnung. Aber also prinzipiell macht Apple ja über die Apple-Card ganz schöne Finanzierungsoptionen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kriegst du in Amerika 0% Finanzierung für ein iPhone und jetzt auch für die Watches. Und das ist natürlich ganz nett. Ne? Also
ja, super.
um dann mal was Neues kaufen zu können und das halt eben dann nicht sofort bar latzen zu müssen, wenn da wirklich dann kein Hinkefuß dahinter ist, dass man dann doch irgendwo geheim, also heimlich irgendwo dann noch Zinsen zahlt, dann ist das natürlich super.
Und also generell ist die Apple Card für Apple Nutzer natürlich super und ich würde mich freuen, wenn sie hier hinkommt. Mhm. Und ich würde sie sofort haben, weil kostet sie eigentlich was? Weiß einer, ob die was kostet?
Nö. Genau, und sie hat aber den Vorteil, dass bei den Einkäufen bei Apple man halt eben 3% Rabatt drauf bekommt.
Ach, dann sind die ja fast geschenkt.
Ja, nee, aber weiß nicht, bei Amazon mache ich das auch seit Jahren mit der Amazon-Kreditkarte, wo man auch 3% bekommt, dann halt eben als Punkte wieder gut geschrieben. Und da lohnt sich das bei mir dann auch schon so. Im Jahr kommt da so da einiges zusammen.
Mehr. Also die Sache ist, da ja viel günstiger ist. Also, ich kaufe da ja viel mehr kleinere, günstigere Sachen als bei Apple. Aber trotzdem, 3% sind 3%, da brauchen wir uns nicht drum streiten. Ja,
genau.
Wenn die Apple-Karten nach Deutschland käme, also Europa interessiert mich nicht, wichtig ist erstmal Deutschland, weil das bringt mir also nichts gegen Europa, das meine ich gar nicht, aber das bringt mir nichts, wenn es in Frankreich ist oder Belgien oder sonst wo. Freue ich mir einen Ast, weil ich warte nur darauf, dass sie kommen. Wenn dann noch iMessage Apple Pay kommt, ich vergesse mal, wie das heißt, dann bin ich ganz aus dem Mäuschen. Dann kündige ich meinen PayPal-Account.
Ja, wie heißt das nochmal? Mir fällt es auch nicht mehr. also das die direkt Apple Pay bezahlen.
Oder sowas, glaube ich. Wie auch immer, ist auch egal. Super, wenn es käme. Ja, wir sind abgedriftet.
Genau.
Die Apple Watch SE, vernünftiges Gerät, wenn man kein EKG braucht und wenn man nicht irgendwie den allerneuesten Shit braucht, wie Always on Display und Blood Pressure und sowas. Ich finde, gelungen. Über den Preis lässt sich streiten.
Ja. Wie immer. Wer da preislich noch ein bisschen affiner ist, die Series 3 bleibt auch noch erhalten und die ist weiter erhältlich ab 213 Euro. Das wäre dann die kleinste Version, die aktuell verfügbar ist.
Ja, genau. Was ich ein bisschen faszinierend finde, dass das SE-Gerät in der Mitte angesiedelt worden ist und die Serie 3 dann noch weiter verkauft wird, musste ich ein bisschen schmunzeln. Hätte ich jetzt nicht angenommen.
Ist schon interessant, ne? Aber vor allem die 3er kriegt ja auch eine WatchOS 7, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue.
Und, ja, genau. Aber das wird natürlich hart auf der Kante sein, ne? Also eine 3er würde ich jetzt eigentlich keinem mehr empfehlen.
Nee, allein vom Prozessor ja nicht. Nee. Also die 7 hat, ach, die 4er hat da nochmal einen guten Sprung gemacht. Dass, was sind das jetzt? 80 Euro würde ich da auch noch oben drauf tun. Also,
ja, richtig. Definitiv.
Ja, ansonsten kam eine, also ich war von dem Produkt überrascht, eine Familienkonfiguration. Und zwar geht es um die Konfiguration von mehreren Apple Watches, die in der Familie getragen werden, wenn man, also in dem Falle war natürlich das Beispiel von Kindern, die kein eigenes iPhone haben müssen deswegen, aber man kann die Gesundheit der Kinder im Griff haben oder überwachen, bewegen die sich genug oder sowas.
Ja, wohlgemerkt haben sie Kinder und ältere Erwachsene gesagt. In der Veranstaltung fand ich immer lustig, dass sie das so vorsichtig formuliert haben. Ne, so Kinder und Großeltern oder sowas. Oder
na, also im Grunde Alter. Leute, die in der Familie sind, die kein eigenes Endgerät, also kein eigenes iPhone haben, deren Apple Watch kann man dann verwalten. Kann die wie mit der Familienfreigabe auch einstellen. Man kann den Kindern einstellen, mit wem sie kommunizieren dürfen, mit wem nicht. Man kann sich erinnern oder benachrichtigen lassen, wenn sie an einem Ort angekommen sind. Man kann wahrscheinlich auch gucken, wo die Kinder sind. Man kann in der Schule die Apple Watch vor allem in so einen Schulmodus schalten, dass sie da nicht rumspielen und mit Freunden schreiben, sondern dass sie sich da auf die Schule konzentrieren. Und vor allem gibt es
auch... Ja, sie haben sogar einen Lernmodus tatsächlich angekündigt, dass der in Zukunft jetzt, ich glaube, allgemein für WatchOS 7 dann verfügbar ist.
Okay.
Würde ich mich zumindest nicht wundern. Sie erwähnten es auf jeden Fall, dass man da jetzt einen Lernmodus aktivieren kann und dann ist die Uhr still.
Ja, ja, genau.
Quasi im Do-Not-Disturb.
Und es gibt, soweit ich das verstanden habe, sogar ein eigenes Watchface dafür, damit auch die Lehrer klar sehen, das immer gleich aussieht, ganz wichtig, damit die Lehrer auch klar sehen können, okay, die ist in dem Modus geschaltet und nicht, ich sag mal, frei nutzbar. Ne? Ja, also für Familien, die so viel Geld haben, dass sie drei Kinder noch mit einer Apple Watch ausstatten können. Für die ist das eine tolle, tolle Option. Ich weiß ganz ehrlich überhaupt nicht, ja, auf wen das zielt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man, man muss noch dazu erwähnen, dass für diese Familienkonfiguration man Watches benötigt, die Mobilfunk drin haben. Denn man muss ja jetzt annehmen, wenn die kein iPhone haben, dass sie dann auch keinen Internetzugang hat, wenn man unterwegs ist. Dementsprechend ist also Mobilfunk vorausgesetzt. Und das Ganze macht das natürlich ein bisschen was kompliziert, weil technisch sie jetzt plötzlich die Watch an der Stelle selbstständig machen müssen. Bisher war das ja bei der Watch so ein bisschen so ein gedengeltes Ding, dass man quasi immer denselben Vertrag benutzen muss wie auf dem Phone und das nur mit so einer Art Multisim funktioniert hat. Ne? Wobei das ja so ein bisschen was Apple Proprietäres war, weshalb da viele Anbieter ja dann etwas länger für gebraucht haben, bis sie das unterstützen konnten. Letzten Endes haben sie das hier aber jetzt scheinbar aufgebrochen. Sie haben nicht gesagt, dass sie das im Allgemeinen aufgebrochen haben, aber hier für die Familienkonfiguration ist das so, dass man dann einen eigenständigen Mobilfunkvertrag in diese Apple Watches reinstecken kann. Also mit einer eigenen Telefonnummer und auch mit einem eigenen Apple-Account, Apple ID, das konfigurieren kann. Und ja, letzten Endes damit ein komplett eigenständig laufende Watch macht, die dann aber über die Familienkonfiguration halt eben dann von einem der Familienmitglieder dann administriert werden kann. Wie das dann technisch genau läuft, ob die dann an ein anderes iPhone gebunden werden, aber dann halt eben unabhängig laufen die ganze Zeit oder so, das muss man sich dann mal im Detail angucken. Aber ja, gut, im Allgemeinen laufen die halt eben eigenständig. Ja, wo wir schon von dem Mobilfunkkram sprechen, ich habe da gleich mal nachgeguckt, was die Einschränkungen bzw. Fähigkeiten für Deutschland sind. Da wird angegeben, dass zum Start TruePhone und die Telekom das unterstützen für Deutschland. TruePhone ist einer von diesen super teuren Anbietern, die ja auch immer schon bei der Apple SIM-Card mit integriert gewesen sind, wo man sich dann da irgendwie im Ausland sehr teuer dann irgendwie ein paar Megabyte klicken kann. Habe ich mich immer gefragt, wer sowas kauft, weil das so brutal teuer ist. Aber okay, das mal außen vor gelassen. Telekom ist dann halt eben hier beim Start schon mit dabei. Die anderen scheinbar nicht. Wobei dann mit einer Fußnote dran stand, aber wahrscheinlich gehen die anderen auch, frag mal den Anbieter. Also das wird dann wahrscheinlich relativ schnell von den anderen unterstützt werden können.
Ja, ich auch mal von aus. Es gibt ja immer so welche, die Anbieter, die immer vorne mit dabei sind, mit denen scheinbar die Apple auch zusammenarbeitet, sind ja immer dieselben Namen, zumindest hier in Deutschland, oder derselbe Name. Und ja, also interessante Sache für mich überhaupt nicht, liegt aber auch daran, dass ich keine Kinder habe und die älteren Personen, die ich kenne, selbst ein iPhone haben, ist das eine. Und das andere wäre, wenn ich Kinder hätte, wäre mir die Apple Watch, glaube ich, immer noch zu teuer, um es den Kindern umzuschneiden. Also kommt aufs Alter immer an, ne? Aber dann ist immer die Frage, wirklich für 340 Euro eine Apple Watch mit LTE oder lege ich lieber nochmal 100 drauf und habe ein iPhone SE für die Kinder, die was viel mehr kann, das fast dieselbe Funktion, bis auf die Gesundheitstracking-Sache natürlich kann.
So, aber jetzt gerade bei Kindern frage ich mich dann ja dann an der Stelle, brauche ich jetzt wirklich dieses Gesundheitstracking? Und ist dann da nicht das iPhone die bessere Wahl? Und ja, bei den älteren Leuten, wo man jetzt vielleicht eher das Gesundheitstracking haben möchte, da könnte ich das jetzt noch nachvollziehen. Ja, aber so im Allgemeinen hinterließ das für mich so ein bisschen was, so ein Fragezeichen, so im Sinne von, braucht man das wirklich
oder nicht? Ich finde das mit der Gesundheit bei Kindern ja gar nicht so schlimm. Das finde ich noch gut, aber diese Überwachung, die finde ich grenzwertig. Also ne, wir sind auch alle groß geworden, ohne dass wir ständig überwacht worden sind, wo wir sind. Also finde ich nicht ganz so gut. Gesundheitssachen finde ich gut, auch bei Älteren und bei Kindern. dass man zumindest sieht, okay, ist da Bewegung oder nicht, aber Überwachung, muss das wirklich sein? Fragezeichen.
Ja gut, zu Zeiten ja. von Helikoptereltern ist sowas, glaube ich, sehr gefragt. Also
aber
immer viel davon, dass die Kinder, dass die Eltern die Kinder am liebsten noch ein bisschen ins Klassenzimmer fahren würden. Bin vielleicht auch anders groß geworden, ich kenne das nicht. Bin immer allein zur Schule gegangen, von der Grundschule an. Immer ein Schlüsselkind gewesen.
Genau.
War nicht schlimm, meine Kumpels auch. Klar, es gab ein paar, die auch abgeholt wurden, aber der Großteil ist zu Fuß gegangen oder mit dem Bus gekommen. Das kenne ich nicht anders. Bin nie an der Schule, deswegen weiß ich nicht, wer es heutzutage wirklich ist. Aber man hört es ja immer wieder in den Medien, wie tragisch das ist. Und ja, ich glaube, das könnte schon ein Verkaufseffekt sein, aber ob das jetzt sein muss, stimme ich dir zu, ist so eine Frage. Man sollte seinen Kindern ja auch ein Stück weit vertrauen, ne?
Ja, also ich kann jetzt auch die Motivation verstehen, nachschauen zu können, wo das Kind ist. Also jetzt mit wo ist, machen wir das hier in der Familie sowieso untereinander. Also wir haben in der Familie genug Vertrauen untereinander, wohlgemerkt in der Familie, ne? So viel Vertrauen untereinander, dass ich also jederzeit gucken kann, wo meine Frau ist, wo meine Schwiegermutter ist. Das sind so die Leute, die hier bei uns in der näheren Umgebung sind. Und naja, ne, wenn ich mich jetzt frage, ob sie, ne, wollte doch irgendwie dann und dann zu Hause sein, kann ich halt eben nachgucken, ob sie dann auch jetzt schon zu Hause ist, bevor ich vorbeifahre oder so, ohne dann irgendwie anrufen zu müssen oder schreiben zu müssen oder sowas. Ich fand das immer förderlich. Vor allen Dingen, man kann das ja jederzeit abschalten. Ne? Leute, die das nicht laufen lassen wollen, können es auch ausmachen. Und vor allen Dingen, es ist halt eben eigentlich eine Familiensache. Okay, also Sascha habe ich auch drin, ne? Also wir haben uns ja auch gegenseitig im Wo ist laufen. Also das, ne? Aber ja, das ist halt eben nicht für alle offen. Was ich sagen wollte, dass ich gerade bei Kindern ist das jetzt so, ja, also wenn es mein Töchterchen ein bisschen älter wäre und jetzt wirklich dann schon zur Schule ginge und auch schon eigenständig dann unterwegs wäre, ich würde ihr das dann geben, ob das jetzt ein iPhone ist oder die Watch ist. Ich würde ihr aber auch erklären, dass ich nachgucken kann, wo sie ist, ne? Damit sie das weiß. Sie könnte dann ja auch nachgucken, also jetzt angenommen, sie kann da wo ist benutzen. Sie könnte dann auch nachgucken, wo wir sind. Das wäre dann halt eben auch, dass sie einfach in der Familie dann eine Freigabe bekäme. Und wenn man das offen und klar
macht. Ja, das finde ich auch macht, gut. Das fände ne? ich sehr gut.
Und, ja. und die Kinder nicht gängelt, ne? Also nicht hingeht und sagt, du bist irgendwie jetzt eine Schleife gelaufen, als du von der Schule nach Hause gekommen bist. Dann machen die das natürlich schneller aus, als du gucken kannst. Ne? Aber das muss jeder für sich wissen, genauso wie mit dem Wo ist. Ich kenne auch Leute aus der erweiterten Familie, die das Wo ist auf keinen Fall untereinander benutzen wollen. Und ich finde es okay, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und, ne? und genauso in dem Sinne muss man das auch für die Kinder sehen.
Also ich bin, also das Wo ist, habe ich auch, wie gesagt, klar mit dir an. Mit auch noch mit ein paar anderen Leuten, aber aus der Familie. Großteil guckt da gar nicht rein. Ist mir, aber das sind auch alles Leute, wo ich immer sage, da ist mir das in Anführungsstrichen auch egal, wenn einer guckt, wo ich bin. Ne? Also es gibt, also ich zum Beispiel aus meiner Jugend gesprochen, ich würde Teufel tun, damals mit meinem Vater oder meiner Mutter ständig meine Position teilen. Das hätte ich niemals gemacht. Das würde ich auch als pubertierender Teenager niemals tun. Ich würde doch nicht wollen, dass einer mitkriegt, dass ich meinen Vater gerade belogen habe und gesagt habe, ich gehe zum Thomas, ja, und in Wirklichkeit gehe ich zu meiner Freundin oder sowas. Ja. Also wobei das in dem Sinne vorgekommen ist, weil das nie ein Problem gewesen wäre, sowas zu äußern. Aber auch so, also nee, die Freiheit, dass mein Elternteil nicht die ganze Zeit gucken kann, wo ich bin, hätte ich mir schon offen halten wollen.
Ne? Ja, aber jetzt nimm mal an, das hat keine Repression. Also die Familie ist jetzt so untereinander eingespielt, dass halt eben ich das jetzt nicht, wenn ich jetzt dein Vater wäre, hypothetisch, ne, ich würde das jetzt nicht ausnutzen. Ne? Ich würde halt eben nicht dauernd gucken, wo du bist, sondern ich würde das nur für Dinge benutzen, wo es dann wirklich darum geht, dass man halt eben mal schauen will. Ne? Aber ich Ne? Ich stelle mich halt eben genau nicht hin und sage dir, ja, wo bist du denn jetzt gewesen? Ne? Sondern das ist halt eben genau das.
Ja, das stimmt.
Gibt es da eigentlich einen Hinweis?
Vertrauen.
Gibt es da eigentlich einen Hinweis, wenn ein anderer schaut, wo du bist?
Nee.
Nö.
Nur wenn
das
einmal
freigegeben ist, nicht.
Das wäre was. Nur wenn derjenige sich benachrichtigen lässt, wenn du einen Ort verlässt oder auch ankommst.
Ja.
Also eine Benachrichtigung auf deine Standortbewegung macht dann. Also das ist ja die Idee dahinter, ne? Du sollst mit den Leuten, mit denen du deinen Standort teilst, ja so ein Vertrauen haben, dass du sagst, derjenige guckt das nicht nach und der sammelt die Daten nicht und der geht mir auch nicht auf den Wecker oder sowas, ne? Das ist immer so die Sache. Also es gibt da immer zwei Richtungen, ne? Die eine ist immer, jetzt mal aus der Beziehungssicht, egal ob jetzt Elternbeziehung oder partnerschaftliche Beziehung, dass du sagst, ja, warum willst du das denn nicht? Vertraust du mir etwa nicht? Also, dass ich da nicht die ganze Zeit reingucke, genauso wie der andere mal sagen kann, vertraust du mir nicht, dass du die ganze Zeit gucken willst, wo ich hingehe. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist ja ein Teil der Privatsphäre. Du kannst ja zum Beispiel auch einen schlecht überraschen. Ich kenne das selbst aus einer Beziehung. Ich wollte meine Freundin damals überraschen und sie von der Arbeit abholen und sie hatte das schon gesehen, dass ich da stand. So. Und wenn ich es ausgemacht hätte, wäre auch komisch gekommen. Ne? So. Also total doof. Ne? So. Also da gibt es Hü und Hot. Also es gibt, das ist immer die Schwierigkeit, da gibt es nicht nur warm und kalt. Das ist immer so die Sache. Ja, das kommt bei Teenagern bin ich super gespannt, wie die das aufnehmen würden. Aus meiner Erfahrung, wie gesagt, ich habe auch noch genug Schwestern. Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee gewesen wäre. weil Kinder machen Dummheiten, das gehört auch immer dazu. Wir haben auch immer alles sagen können. Also wir hatten nie Angst davor, dass es Hausarrest gibt oder schlimmere Repressionen, um Gottes Willen. Von daher, wir hatten keinen Grund zu lügen. Ja? Also wenn wir Mist gemacht haben, dann mussten wir das sagen. Dann mussten wir auch dafür gerade stehen, wie das halt immer so, wie es auch richtig ist. Und dann war es auch gut. Genauso wie man gesagt hat, ich bin heute länger weg, dann ist man halt länger weg, aber man sollte Bescheid sagen, wenn man länger weg ist, ne, damit man sich keine Sorgen macht. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen. Von daher, dann ist aber immer die Gegenfrage, brauche ich noch dieses Nachgucken? Immer so schwierig, weil es, wie gesagt, ein Stück Privatsphäre geht ja schon verloren irgendwo.
Wenn das für dich Privatsphäre ist, Privatsphäre kann man da jetzt so oder so auslegen. Ne? Wie gesagt, also das kann gut laufen, das kann aber auch schlecht laufen. Ich kann mir beide Szenarien vorstellen. Muss man halt eben einfach schauen. Also lassen wir es doch einfach so stehen im Sinne von, das war ja auch bei dem Wo ist schon immer so. Die Leute, die damit können, haben da ein tolles Tool und so verwende ich das auch mit Freude in der Familie. Und die anderen Leute, die es nicht können, die können es ja abschalten. Es ist ja jederzeit mit einem Schalter zu deaktivieren und die Hoffnung ist natürlich, dass das bei der Familienkonfiguration, um darauf zurückzukehren, auch abzuschalten ist. Nehme ich mal an, dass man dann zumindest beim Setup das ausschalten
kann. Ja gut, okay, aber ich glaube nicht, dass die Kinder es selber abschalten können.
Ja gut, also das kommt dann darauf an, was das System erlaubt. Das muss man dann mal schauen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann natürlich damit die Kinder im Auge behalten. Aber ja, ich hätte das so oder so wahrscheinlich mit einem iPhone oder sowas gemacht zu dieser Zeit oder irgendwann dann, wenn das Sinn gemacht hätte.
Was mir noch einfällt bei dem ganzen Thema, wir reden ja hier über eine Apple Watch alleine mit Mobilfunk und Tracking. Und die Kinder sollen ja auch darüber schreiben. So war es ja auch im Werbeclip. Ne? Also mit ihren Kumpels und Freunden kommunizieren. Hat mal einer von euch einen Tag lang die Apple Watch ganz alleine im LTE-Netz benutzt? Das funktioniert nicht lang.
Ja,
also
das
wird bei der Frequenz, spannend, die Jugendliche heutzutage schreiben. Ich gehe jetzt von normalen Jugendlichen aus, die 100 Nachrichten am Tag schreiben, ungefähr.
Keine Chance.
Ja, das schafft die 100 schafft die Apple Watch ja nicht. Die ist bei 30 sie leer, behaupte ich jetzt mal. Ja? So, also ich habe die selbst schon ganz mit LTE nur benutzt örtlichen Freizeitpark, um mal keine Werbung zu machen. Nein, also im Phantasialand bei uns um die Ecke. Und weil ich gesagt habe, bevor mein iPhone da in irgendeiner Achterbahn zu doll eingequetscht wird und reißt, habe ich gedacht, ach komm, probier's doch mal aus, lässt das iPhone zu Hause, nimmst du die Apple Watch mit. Das hat auch eigentlich großartig funktioniert. Ich habe aber auch fast nichts geschrieben. Ne? Also ich habe mal irgendwie einmal kurz telefoniert und zwei, drei Nachrichten geschrieben, die war aber auch am Abend platt. wirklich platt. Mhm. Und von daher, der Test hat funktioniert, aber ich stelle mir das jetzt mal, wie gesagt, vor, dass ich die im Anteil zu meinem iPhone nutze, dann glaube ich, hält die 3-4 Stunden.
Hm. Dann ist ja, wird spannend. Also hätte ich auch so eingeschätzt, wo du es sagst. Also das könnte schon ein Problem werden. Ich glaube nicht, dass die All-Day-Battery Life mit Mobilfunk dauerhaft an auf die Reihe bekommt. Ja, aber vielleicht,
wenn du nichts machst.
Also vielleicht spekulieren sie ja noch drauf, dass du hier und dort WLAN haben wirst. Da spricht ja immer noch nichts dagegen, dass die dann direkt ins WLAN können.
Das stimmt.
Zu Hause oder in der Schule könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das drin ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das wird schon hart an die Kante der Leistungsfähigkeit der Akkus von den Geräten kommen.
Du kannst ja morgen nochmal ausprobieren.
Ja. Ja, genau, muss man mal ausprobieren. Also ich habe das auch immer selten probiert. Ich bin halt eben selten von meinem Phone getrennt, wie du auch schon sagtest. Deswegen benutzt man das viel, viel seltener, als man glauben würde. Und es geht ja dann überhaupt erst an. Ne, der Mobilfunkteil, der ist ja standardmäßig erstmal aus, solange er im WLAN oder mit dem iPhone verbunden ist.
Schafft man, und geht erst. Schafft man übrigens super, wenn man schwimmt mit der Apple Watch. Ich war die letzten 3 Tage jetzt am See. Weil ich Urlaub habe, möchte ich dabei sagen. Ja, nicht irgendwie krank geschrieben oder so. Auf fauler Haut oder sowas. Und da haben wir nochmal die schöne Zeit genutzt. Und da bin ich auch mal um den See rausgeschwommen und habe Thorsten versucht anzurufen.
Ja. Ich habe ja wirklich Angst gehabt, du ertrinkst. Hallo, ich bin hier mit der Watch im See. Also die Verbindung war ein bisschen schwierig, dann hast du auch irgendwann aufgelegt und aber ich habe es ja selber schon mal während des Schwimmens gemacht und einen Anruf angenommen, einfach nur, weil ich es mal testen wollte. Es hat funktioniert, aber das ist halt nicht der wirkliche Anwendungszweck.
Ja gut, lange telefonieren mit der Apple Watch ist ja eh so ein Ding. Und jetzt muss man auch noch dabei sagen,
das schafft ihr auch nicht.
Genau. Da am See war aber auch noch der Empfang echt bescheiden, selbst mit dem iPhone. Interessanterweise hatte ich mit der Apple Watch auf dem See besseren Empfang als mit dem Handy am Strand. Also zumindest hat die Apple Watch 3 Punkte gehabt, mit dem iPhone hatte ich immer nur 2. Aber vielleicht ist das auch eine Berechnungssache. Ich hatte mich an so einer Boje festgehalten, weil die Apple Watch muss ja über Wasser bleiben. Sobald du unter Wasser kommst, ist der Mobilfunk ja weg.
Ja, klar.
Ja? Mhm, und da habe ich mich mit dem einen Arm so festgehalten und versucht, den Thorsten zu erreichen. Wie ihr gehört habt, war das semi-erfolgreich. Ich werde es mal in einem anderen See probieren. Vielleicht ist der Netzausbau da besser. Aber wie gesagt,
immer gemeinsam.
Genau.
Das da können wir Walkie-Talkie ausprobieren.
Das können wir auch, ja, stimmt. Da ist auch die Uhr übrigens super schnell leer. Das hält auch keinen Tag.
Ja, das hat schon ein bisschen gezogen. Die Walkie-Talkies, das ist ja quasi eine FaceTime-Audio-Verbindung, die suspended wird. Aber die lässt halt eben die Verbindung offen.
Ja, deswegen nudelt sie sich ja auch so ein. Also,
ja.
Bleiben wir mal gespannt, was diese Familienkonfiguration angeht. Gucken wir mal, was das so gibt.
Ja, neue Armbänder gibt's, haben sie vorgestellt.
Richtig.
Diesen, also ein ganz tolles neues, diesen Solo Loop. Das ist ein geschlossenes Armband. Es sind zwei Varianten da. Es gibt erstmal so ein weiches Silikon und der Riesenvorteil und ein geflochtenes Garn. Und der Riesenvorteil ist halt, dass du keinen Verschluss mehr hast. Also es ist wirklich man kann sie sich so über den Arm ziehen und sie gibt ein bisschen nach, aber hält dann trotzdem fest, weil sie in den Ursprungszustand wieder zurückgeht. Und man muss halt vorher genau angeben, was für eine Größe man haben möchte. Sieht aber sehr gut aus und ich finde es ganz gut, weil einmal habe ich ein Problem gehabt mit dem. Ah nee, das war nicht der Loop, sondern das war Klettverschluss, da habe ich einmal ein Problem gehabt im Wasser. Aber bei dem Solo Loop kann im Wasser gar nichts passieren.
Mhm. Ja, also der Solo, also die weiche Silikonversion, das ist so mehr oder weniger dann jetzt die neue Sportband-Version. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob das gut funktionieren wird. Ich jetzt als jemand, der relativ dicke Arme hat, also mein Armdurchmesser ist relativ groß, tue mich da manchmal schwer mit den Größen und ich befürchte so ein bisschen, dass das was stramm sitzen könnte bei mir am Arm. Aber Apple-Nerds. Ja, genau.
Der hat dann so dicke Arme, der kriegt die Apple Watch nicht mehr an.
gut, dass wir kein Videopodcast sind.
aber warum? Du bist alles in Schwarz. Das kann keiner widerlegen.
Ja, aber gut. Also ein bisschen was Sorge hätte ich, dass das eventuell nicht gut sitzt. Vor allen Dingen, weil ich sowieso die ganze Zeit immer meine Bänder am größer oder kleiner stellen bin, weil es mir zu eng wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Sommer rausgehe ins Warme oder so, dann muss ich das dauernd nachstellen. Ich weiß nicht, ob das eine Angewohnheit von mir ist oder was, aber ich kann das nicht abhaben, wenn die so kleben, die Uhren. Okay. Also bin ich das immer so am Nachstellen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das Richtige für mich ist, aber ich bin gespannt drauf. Sehr, sehr interessant finde ich ja diese geflochtene Garnversion, denn visuell sieht die einfach hammergut aus. Bin ich da der Einzige?
Ich muss zugeben, ich habe mir das noch gar nicht
angeguckt. Doch, sieht super aus. Also in grün von dieser Spitze.
Ja, also so einige Farben. Ich habe jetzt die Farben nicht genau nachgeguckt, aber scheint es wohl in vielen Farben zu geben. Und ja, sieht halt eben sehr, sehr spannend aus. Ja, sieht halt eben aus, so grob geflochten, könnte man grob beschreiben, aus. Und ja, also da bin ich besonders drauf gespannt. Ich hoffe, dass die nicht zu stramm am Arm sitzt für mich. Das, was ich gerade schon sagte.
Ja, man kann die anprobieren im Apple Store, also alles gut.
Ja, genau. Das Schöne an den Bändern ist ja auch, dass man die ja immer auch für die existierenden Apple Watches benutzen kann. Das heißt also, dieses Band werde ich garantiert anschaffen. Und wo wir schon bei garantiert anschaffen sind, kommen wir noch zum dritten Band, was aktualisiert worden ist, und zwar das Lederband. Das Lederband, ich bin ein großer Fan von den Lederbändern, deswegen, das werde ich auch bestimmt zum Ausprobieren kaufen. Und zwar die Lederbänder bisher, die werden ja magnetisch verschlossen und haben aber eine Öse, wo man das Band quasi einmal durchzieht, um es dann im Anschluss zu verschließen. Und da haben sie auch was geändert, dass es jetzt keine Öse mehr gibt. So, bin ich ehrlich gesagt mal gespannt. Sie scheinen da relativ starke Magneten zu brauchen, weil ich würde mich wundern, dass das ansonsten... Ne? Ja, genau. Also man würde sich Sorgen machen, dass die abfällt. Gerade diese Öse ist ja dann als Sicherungsmechanismus da, damit die nicht einfach abfallen kann.
Ne? Also nicht an den Herzschrittmacher halten, an das Ding.
Ja, gut, da waren ja bisher auch schon immer Magneten drin. das
Ich sag's ja nur.
Ja, bei vielen anderen Geräten auch. Übrigens gar nicht so schlimm bei Permanentmagneten, Herzschrittmacher, eher bei elektromagnetischen Feldern, bei starken, gepulsten. Aber das nur nebenbei so. Also das neue Band halt eben ohne diese Lasche und sieht so aus, als wären dann diese einzelnen Elemente, wo dann die Magneten drin sind, auch etwas größer, visuell ein bisschen anders designt als die vorherigen. Ist auf jeden Fall spannend und Leder per se habe ich halt eben auch gerne schon mal am Handgelenk, deswegen werde ich das garantiert ausprobieren.
Ja.
Seid ihr auch so Ledernutzer?
Nein.
Nee.
Gar nicht. Einer von euch hatte doch Metall, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja,
ich.
Bei der Series 0, ja.
Gut, wir beide.
Ja. Ja, was haltet ihr denn von den Metallarmbändern? Die habe ich ja tatsächlich noch nie ausprobiert.
Ich habe kein originales, weil die Limanese-Armbänder, mittlerweile sind sehr günstiger, aber damals waren sie noch bei 180 Euro. Da habe ich gesagt, das ist eine Frechheit, das meine ich. Ich habe mir ein Dritthersteller-Ding bei Amazon geholt, bin sehr zufrieden bis heute. Dann so ein Gliederarmband, habe ich mir auch eins geholt. Erstens, weil mir das von Apple nicht wirklich gefällt. So richtig überzeugt mich das nicht, mal abgesehen von natürlich von dem absolut übertriebenen Preis, den Apple da verlangt, aber generell bin ich halt eher so der Metallarmband-Nutzer beziehungsweise Sportloop oder Sportarmband-Nutzer.
Mhm. Ja, diese Sportloops, die habe ich jetzt auch in der letzten Zeit mit großer Freude angehabt. Die sind auch ein sehr schönes Design. Vor allen Dingen, dass man die sehr, sehr flexibel verstellen kann. Also mit dem Klettverschluss dann immer so ein kleines bisschen weitermachen kann oder so. Hatte ich ja eben erzählt, dass ich das dauernd mache. Das ist dann genau das richtige Band für mich. Das ist immer richtig, wenn ich das verstelle.
Ja, ist halt stufenlos einstellbar, ne? Aber genau. Kann ich euch schon mal sagen, Vorsicht beim Schwimmen mit diesem Sportloop.
Genau, da habe ich auch Probleme gehabt.
Also Sportloop ist doch das Gewebearbeiten.
Genau.
Ja. Ja. Weil ich hatte das im Wasser noch mal ein bisschen enger gemacht. Drückt es bloß gut fest. Ich bin dann nämlich geschwommen und dann ist mir das Ding aufgegangen. Ja. Ich habe es Gott sei Dank gemerkt. Ja. Sofort. Ansonsten flutscht ja so eine Apple Watch auch schnell mal vom Arm und die findest du im See auf jeden Fall nicht mehr wieder. Und also da würde ich beim nächsten Mal das Sportarmband anziehen. Und dann hast du das Problem nicht. Stand aber, meine ich sogar, habe ich mal gelesen, irgendwo bei Apple mal auf der Seite, haben sie mittlerweile irgendwo hinzugefügt.
Ja, also zumindest kann ich mir mechanisch gut vorstellen, dass dieser Klettverschluss im Wasser nicht gut verbindet. Der hält,
wenn du ihn vorher schon zu hattest.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn er schon zu ist, dann wird er wahrscheinlich keine Probleme machen, weil das ist ja quasi so Haken, die so in
Schleifen reingreifen. Wobei ich auch da gelesen habe, das geht noch auf. Also dadurch, dass du halt, wenn du sie links trägst, und zum Beispiel am Kraulen bis beim Schwimmen immer wieder diese Öffnung ins Wasser schlägst, kann sich das halt öffnen. Das ist halt auch so ein Problem, ne? Also nimmt da lieber das Sportarmband.
Ja, dafür gibt es ja dann das Sportarmband. Jetzt dann diese Solo Loops sind natürlich dann da wahrscheinlich auch deutlich besser geeignet für. Und die Nike-Sportarmbänder, die gibt es ja auch immer noch. Das ist ja dann auch alles Material, was du da bestimmt für verwenden kannst. Das sollte dann zweifelsfrei sein.
Ja, und zur ganzen Apple Watch-Thematik gibt es auch WatchOS 7 als Update. Ist das mittlerweile auch raus? Ich weiß nur, dass die anderen raus sind, weiß einer auch, ob auch WatchOS 7 freigegeben wurde.
Es ist freigegeben, ich installiere gerade.
Sehr gut. Ja, wir greifen vielleicht gerade mal vor, und zwar jetzt gerade zum Aufzeichnungstermin eben, richtig schön zeitig natürlich wieder, wie wir immer am Sagen sind, ist jetzt die ganze Reihe von Betriebssystemen released worden, iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, alles gekommen, kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück.
Genau. Ja, bei WatchOS 7 gibt es einige neue Watchfaces, können wir uns alle nochmal angucken. Mich hatte das Emoji-Ding, fand ich ganz witzig. Ansonsten glaube ich, eins gibt es noch, irgendwas muss ich aber nochmal raussuchen, wo man Länder...
Erzähl doch mal was darüber, Sascha.
Was für eine Watchfaces?
Ja, von dem Emoji-Watchfaces.
Du kannst das mit Emoji da drauf machen, wie du das möchtest, also welches du möchtest, was dir am besten gefällt. Und das interagiert auch. Also, das weiß ich,
zwinkert dir zu, macht ein Ding. Also, ja, ein lebendiges Watchface mit einem Memoji drauf, was du konfigurieren kannst. Und da ist sogar jetzt der Memoji-Editor in WatchOS 7 reingewandert. Also man kann das jetzt komplett auf seiner Uhr konfigurieren.
Konfiguration zu tun von
also, was,
dass man das macht.
Was auch super ist, ist die neue Schlaf-App. Da hat der Sascha ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Haben wir schon
die ist auch gut.
In den vergangenen Sendungen drüber gesprochen.
Ja, genau, die ist auch nicht schlecht. Dann, was gab es noch für? Ach genau, es gab mal irgendein Watchface von für Länderflaggen und Team, also Sportteam Farben. Das habe ich irgendwie halb verpennt und habe mir gedacht, das ist genau was für mich und das habe ich irgendwie verschlafen.
Hände waschen haben wir noch.
So, Moment, gerade die. Achso, ja, das Feature, okay. Das.
Ja, doch, da müssen wir gleich was zu sagen.
Ja, bei den Watchfaces wollte ich aber noch sagen, also da sind irgendwie einige noch gewesen, müsste ich jetzt auch noch mal nachschauen. Was mir aber jetzt als Fotograf hängen geblieben war, ist, dass sie ein Fotografie-Watchface jetzt machen, wo man dann die goldene Stunde
das ist eine App.
Angezeigt bekommt. Nee, Watchface hatten sie
gezeigt. Ja, die haben die Watchface gezeigt, aber das ist von einer App.
Ja, das war nur ein so ein Glanz da drin. Nee, wie hießen die Dinger nochmal?
Complication.
Aber das war?
Complication, genau. Das war
ein extra Watchface gesagt. Das war ein komplettes, also sie hatten ja gesagt, verschiedene vorgefertigte Watchfaces, die für verschiedene Dinge gemacht sind. Und da ist unter anderem diese Fotografiegeschichte bei gewesen. Ich habe es noch nicht ausprobieren können.
Aber dazu gesagt, dass das Apps sind. Die haben ja mehrere Watchfaces vorgestellt, aber dahinter waren immer Apps.
Genau, das war nur so ein, so ein Dingens da drin.
Ja, gut. Also ich kann jetzt auch keine Details sagen, muss ich mir noch anschauen. So schnell sind wir jetzt nicht in der Lage gewesen, das auszuprobieren. War ja in der Beta nicht drin.
Also ich gucke gerade bei den Watchfaces, da gibt es keins.
Ja, aber
Hier steht so, neuen WatchOS. Also es gibt neu den Typograph, das ist einfach nur eine analoge Uhr mit sehr großen Ziffern drin, mit sehr großen Zahlen. Hier 12, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Ne? Dann gibt es das Memoji, hatten wir ja schon. Dann gibt es hier GMT, also verschiedene Zeitzonen anzuzeigen. Den Chronograph Pro. Ein Hochzählen, wo ich jetzt ehrlich gesagt passen muss, was das soll. Streifen, das ist wahrscheinlich dann das, was ich meinte, wo man die Farben eines Sportteams oder Länderflaggen hinterlegen kann. Und noch Künstler, was ich ganz schrecklich fand. Das sah gruselig aus, aber da hat eine Figur eine Uhr im Gesicht. Das hat mir gar nicht gefallen. Das fand ich, da könnte ich nicht mehr schlafen, wenn ich das jeden Tag angucken würde. Ja, das war für mich für einen Horrorfilm. Also das fand ich wirklich, das hat mich ein bisschen traumatisiert. Ja, also das sind die alle neuen Watchfaces, die es gibt.
Oh, okay, gut. Ich hatte irgendwie gedacht, das wären noch mehr. Aber ja, muss ich das nochmal nachschauen. Gut. Was wolltet ihr noch über das Händewaschen?
Das Händewaschen-Feature gibt's. Du, Thorsten, installierst gerade erst. Daniel, du hast es schon länger. Sag was dazu, bevor ich was dazu sage.
Ich hab's schon länger. Ja, also ich habe es jetzt in der letzten Zeit verwendet und für mich eigentlich kein Problem. Ich glaube, ich bin da nicht so die richtige Zielgruppe für, die regelmäßig erinnert werden müsste ans Händewaschen, weil ich sowieso halt eben irgendwie so einen Habitus habe, sobald ich von draußen reinkomme, wasche ich als erstes Schuhe aus und dann Hände waschen. Und beim Händewaschen selber ist mir aufgefallen, dass die 20 Sekunden, die da als Mindestlänge runtergezählt werden, bei mir immer locker ausreichen. Also ich bin irgendwie auch nicht so ein Huddler. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so angeboren bei mir. Ich habe immer ordentlich die Hände gewaschen. Und deswegen tippt sie mich dann immer so mitten im Händewaschen an und ich denke mir, ach, ist schon rum. Ja, und dann mache ich noch zu Ende und habe dann vielleicht insgesamt 40 Sekunden oder sowas Hände gewaschen. Wenn man dann übrigens auch noch ein Stück Seife verwendet, was ich hier zum Teil tue, dann zählt er das übrigens auch immer noch mit und dann ist es dann schon durch, bevor man überhaupt angefangen hat, die Hände wirklich einzuseifen. Also da ist es vielleicht nicht so hundertprozentig exakt, wenn man ein Stück Seife verwendet, aber ja, so im Groben und Ganzen ist es halt eben, also wahrscheinlich ist das jetzt eher so für Kinder und so andere Leute, die sich halt eben bisher nicht angewöhnen konnten, vernünftig die Hände zu waschen, gedacht. Da bin ich halt eben vielleicht der falsche Use Case.
Du kannst das aber mit Sicherheit jetzt statistisch auswerten, weil in der Health-App siehst du das jetzt.
Genau, wird natürlich in Health mit aufgezeichnet, kann man sich dann anschauen, wann man gewaschen hat und wie lange man gewaschen hat.
Mich nervt das Ding total. Ich bin kurz vor dem Deaktivieren von dem Ding. Ich finde das total schrecklich. Also erstmal ändern, wenn ich nach Hause komme, tut das Ding überhaupt nicht. Das hat mich noch nie erinnert, wenn ich nach Hause kam.
Erinnert es manchmal schon auf dem Parkplatz.
Nö, also meine HomeKit-Kamera, die weiß immer genau, wann ich nach Hause komme. Aber meine Apple Watch, die weiß das überhaupt nicht. Die sagt dazu gar nichts. Dann springt das bei jedem bisschen, was ich abspüle, an. Das ist total nervig. Und wird natürlich dann immer hinterlegt. Und dann sagt sie immer, komm, ne, du musst noch ein bisschen waschen. Wo ich mir denke, ey, ich habe hier gerade Gemüse abgespült. Ich mache hier gar nichts. Ja. Was die Funktion schwer zu unterscheiden kann von mir aus, also schwer zu unterscheiden macht von mir aus. Aber die springt bei mir so oft am Tag an, da willst du wirklich schon mal, und selbst wenn du nur die Hände kurz abspülen willst, da halte ich doch nicht jedes Mal 20 Sekunden dann runter, nur mal, damit der Deutsch zufrieden ist. Also das.
Aber dann kann man das ja auch machen und gut ist, oder? Also sie schimpft ja dann
letztlich irgendwie riesig in der Gegend. Ich finde es echt nervig. Also wenn die jedes Mal dann da Hochtage hat, also beim Kochen geht die ja bei mir 10-mal an. Ich spüle mir ja 20 mal die Hände ab. Das geht mir echt um Wecker. Also das nervt langsam.
Okay. Daran sieht man, wie wenig ich koche. Das ist für mich einfach kein Problem. Der einzige Use Case, wo ich ab und an einen falsch positiven triggere, das ist, wenn ich mir die Hände desinfiziere. Und dann, wenn ich dann mit sehr flüssigem Desinfektionsmittel genau dieselben Bewegungen mache, wie wenn ich gerade die Hände am Einschäumen bin, weil das ja nur derselbe Rhythmus ist, wenn man das ordentlich machen möchte. Und dann geht er dann mit dem Zählen an und sagt, oh, jetzt musst du noch ein bisschen.
Ja, klar, da geht er auch an, ja. Also, bin mal gespannt, was Thorsten dazu sagt in ein paar Wochen, wenn er das erleben durfte. Ansonsten, was mich positiv überrascht hat, also erstmal sind die Animationen kürzer, aber das hatten wir alle schon. Batteriedetails gibt es endlich für die Apple Watch. Das heißt, es gibt auch eine Gesundheitsanzeige, also wie gesund ist der Akku noch, ne? Gibt jetzt dieses, sind noch 86% Gesundheit, du siehst einen Akkuverlauf, wie auf dem iPhone, finde ich sehr, sehr cool in den Einstellungen, also deutlich detaillierter, sehr, sehr genial, hat mir sehr gut gefallen.
Hatten Sie das vorher schon drin oder ist das jetzt gerade noch ganz neu?
Nee, das ist schon länger in Watch OS 7.
Ja. Interessant. Ich habe da so einige Sachen, glaube ich, noch gar nicht entdeckt.
Das ist da schon länger mal.
Ja, das ist ja der schöne Graph vom iPhone auch. Ja. Hübsch.
Ja. Ja, und wie eben erwähnt, die Familienkonfiguration ist auch dabei.
Genau.
Ja.
Ansonsten, die AirPod Pros haben eine neue Firmware bekommen. Diesmal hoffentlich fehlerfrei. Sagen wir nicht aus Spaß, sondern weil es in der Tat schon mittlerweile mal die ein oder anderen Fauxpas da gab. Ich bin schon drauf, völlig ohne mein Zutun, weil ich, ohne dass ich diesmal das aktiv wollte, sondern ich war einfach auf einmal dabei. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass sie klappen. Also, dass sie klappt, die Firmware.
Ja, diesmal bin ich auch mit dabei. Ich habe es forciert, weil ich es testen wollte gestern.
Okay.
wir sollten vielleicht gerade noch dazu sagen, weshalb die gekommen ist. Und zwar, das bringt halt eben die angekündigten zwei Features, nämlich Auto-Device-Switching, was ich aber tatsächlich noch nicht ausgiebiger testen konnte, und dann 3D-Audio, was sie ja angekündigt hatten.
Genau. Also Auto-Device-Switching habe ich vorhin vor Podcast nochmal kurz getestet zwischen iPhone und iPad. Hat toll funktioniert, ehrlich. Waren aber jetzt nur zwei Switches, also abwarten. Zum Mac geht das, müssen wir dabei direkt sagen, noch nicht. Dafür wird, schätze ich mal, macOS Big Sur benötigt. Aber erstmal zwischen den iOS-Geräten hat das ganz gut geklappt. Aber war da jetzt erstmal zufrieden und müssen wir jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht.
Wobei bei unseren Use Cases jetzt eigentlich immer macOS eine Rolle mitspielt. Genau. Ne? Das heißt, so richtig ausgiebig testen werden wir das erst können, wenn wir auf der Arbeit irgendwie hin und her schalten können zwischen der Big Sur Release-Version und dann dem Phone und oder der Watch oder was auch immer. Aber ich bin ja so ein großer allgemeiner Multi-Device-User. Ich habe hier alle Konstellationen. Ich werde das ausgiebig ausprobieren und dann berichten. Aber das wird natürlich ein bisschen dauern. Ja. Ja, und das 3D-Audio-Feature, das habe ich ja jetzt dann ausprobiert, nachdem dann Leute auf Twitter da total fasziniert von gewesen sind. Und ich muss sagen, ich bin total fasziniert. Ich habe irgendwie plötzlich wieder Spaß daran bekommen, diese Ohrhörer zu benutzen für irgendwie einen Film laufen zu lassen. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der irgendwie einen Kinofilm auf dem iPhone schaut. Das ist halt eben nicht so mein typischer Use Case. Dafür habe ich hier halt eben mein Apple TV und meinen Fernseher und so. Das habe ich jetzt an der Stelle da noch nicht ausprobiert, aber auf dem iPhone habe ich das jetzt ausprobiert und da ist das ganz, ganz interessant, wenn man also einen Film mit Mehrkanalton laufen lässt, dann ist das ziemlich ordentlich zu hören, dass dieser Mehrkanalton da ist. Man kann also Dolby Surround, den Hinterkanal, deutlich unterscheiden von den anderen beiden Kanälen. Das Ganze ist dann auch noch positioniert relativ zu dem Gerät. Wenn ich also jetzt mein Phone, das Video starte, dann lege ich das auf den Tisch Und dann bewege ich mich daneben, indem ich mich zum Beispiel eben rund drehe. Dann höre ich halt eben den Frontbereich, so wie wenn ich mich quasi im Kino rund drehen würde. Ja, also ne, ich höre dann den Raum um mich herum rotieren. Ne, passend so, wie das Telefon liegt. So, und das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das immer so genau haben möchte. Habe ich aber jetzt auch noch nicht weiter mit experimentiert. Das muss ich natürlich jetzt mal mit so ein paar Filmen mal testen.
Geht das denn allgemein mit dem Apple TV überhaupt?
Das wollte ich gerade als Frage stellen. Also, denn da bin ich mir nicht sicher, ob ja, Sie das für das Apple TV angekündigt haben.
Also auf dem iPhone, iPad werde ich das nie nutzen. Gucke ich in die Filme. Mhm. Also für Leute, die fliegen und keine Ahnung, vielleicht interessant. Ansonsten ist das für mich dann ein Feature, was ich nie nutzen werde, wenn es auf Apple TV nicht geht. Da würde ich dann in der Tat mal ausprobieren, wenn ich allein eh auf der Couch sitze oder so. Aber sonst wäre das mal sehen. Ich habe es auch ausprobiert, funktioniert echt gut, ist interessant. Mhm. Ja, muss man mal sehen.
Ja, genau. Bei sowas zeigt sich dann immer im Laufe der Zeit erst, ob das wirklich brauchbar ist. Ich kann allerdings schon berichten, also die Geräuschunterdrückung habe ich zumindest jetzt hier bei mir zu Hause getestet und sie machte nicht den Eindruck, als hätte sie jetzt irgendwie signifikant Probleme. Das war ja damals die Sache, ne? In dem Sinne scheint sie funktional zu sein, die Version. Also wer das mal ausprobieren möchte, ist leider immer noch so ein bisschen was ein Krampf, die Firmware-Version installiert zu bekommen. Ich hatte jetzt irgendwie gelesen, man soll die Hörer connecten und dann einfach ungenutzt hinlegen. Das hat aber bei mir überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich sie im Anschluss ins Case gesteckt, einfach daneben liegen lassen und dann war es innerhalb von 3 Minuten installiert. Also das garantiert aber nicht, dass das jetzt immer so ist. Ich weiß es nicht.
Ja, gibt ja immer schlaue Tipps irgendwo. Also bei mir hat das irgendwie von ganz allein funktioniert. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur auf einmal den Button da gehabt mit Special Audio und habe mir gedacht, ach guck mal.
Ja, genau. Ne? Im Control Center, da wo man auch bisher dann die Umstellung für die AirPods Pro machen konnte, ist halt eben jetzt zusätzlich dann dieses 3D-Audio gekommen. Ja. An der Stelle vielleicht gerade noch zu erwähnen, dass das Update auch für die AirPods Second Generation gekommen sind, ne, die denselben Chip drin haben. Und natürlich nicht mit 3D-Audio-Support, das hatten sie nur für die Pros angekündigt, aber mit Auto-Device-Switching-Support.
Genau.
Das ist natürlich dann eine schöne Sache. Kann man dann da an der Stelle auch mitnehmen, wird ja dann entsprechend ein Rollout bekommen.
Ja. Ja, ansonsten gab es noch Apple One, wie vermutet. Ein Kombi-Angebot, also Kombi-Abo von Apple. Und zwar gibt es die Möglichkeiten zwischen individual. Das heißt, wir haben Apple Music drin, Apple TV Plus, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher. Hier würde ich sagen, lohnt sich das definitiv. Wenn man zwei der Dienste nutzt, reicht das eigentlich schon. Also allein Apple Music, ach nee, Quatsch, man kann nicht kein Family Sharing da machen. Also könnte ich mir nur 10 Euro mit Apple Music berechnen. Heißt, sobald man auch Apple TV Plus hat, kriegt man den Rest umsonst, die 50 GB iCloud-Speicher und Apple Arcade. Muss man immer überlegen, welche Dienste man dann nutzt. Apple Music schlägt da natürlich am stärksten rein. Bei Family, das ist der nächstgrößere Tarif, haben wir Apple Music, Apple TV, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher. Das ist hier dann der Unterschied. Das Ganze für 20 Euro. Hier können wir mit der Familie teilen. Ne? Wie immer, 6 Leute. Heißt 15 Euro für Apple Music. Heißt, ein Dienst noch dabei. Und man ist vom Preis her schon besser dran, wenn die anderen noch
einer umsonst sind. Quasi.
Genau, ja, einer umsonst und die iCloud umsonst, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Oh ja, genau. Ja,
also, die iCloud
das ist schon spürbar.
Also, das ist schon spürbar günstiger. Also, wenn man es zusammenrechnet, ich weiß, was kostet 200 GB iCloud-Speicher? 3 Euro?
2,99. Ja. Bitte? 3 Euro, 2,99.
2,99, genau. Ja, also, dann sind wir ja allein mit den Diensten bei 20 Euro und, ach Quatsch, bei 25, also 28 Euro ohne die Family. Sache. Mhm. Also da ist man schon gut beraten, wenn man das nehmen würde, wenn einem 200 GB reichen. Dann das, was für uns interessant wäre, weil ich glaube, wir alle 2 Terabyte iCloud-Speicher haben, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Und zwar ist da dasselbe drin wie in allen anderen. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Und zusätzlich Apple News Plus, was es ja hier immer noch nicht gibt. Fitness Plus, worauf wir gleich nochmal kommen. Das ist so ein neuer Fitnessdienst von Apple. Und die 2 Terabyte iCloud-Speicher. Hier muss man dann rechnen, Apple Music 15 Euro, 2 Terabyte iCloud-Speicher 10, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Mhm. Dann sind wir bei 25 und dann nutzen wir von uns aus jetzt, glaube ich, alle Apple TV Plus, dann sind wir auch schon bei unseren 30 und der Rest ist dann umsonst, weil Apple Fitness kostet auch normalerweise nochmal 10 Euro. Apple News weiß ich nicht, weil gibt es hier nicht. Und Apple Arcade kostet auch,
glaube ich, auch nochmal 5.
Auch nochmal 5. Aber, na, also ja, das auch eigentlich ein guter Deal. Wenn ich mich aber nicht vertue, kommt das bei uns gar nicht.
Genau, also dieser Premier-Tarif, der ist ja nur in den USA. Und die Individual und Family, die gibt es wohl auch in Europa.
Ja, also für uns genau. Ist Apple One gestorben.
Leider. Ja, und das ist... Ja, das ist natürlich das Schade daran. Ich bin sehr enttäuscht gewesen, als ich das gesehen habe, weil das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Also gerade die intensiven Nutzer, ne, das merkt man bei uns jetzt halt eben auch schon, dass wir alle 2 Terabyte haben, aus unterschiedlichen Gründen, aber wenn du halt eben 2 Terabyte brauchst, dann ist lediglich diese Premiere-Variante interessant und die gibt es in Deutschland jetzt nicht. Das heißt also, genau, ne, wie ihr gerade schon gesagt hattet, das gibt es quasi für uns jetzt einfach nicht, was schade ist. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie dann zumindest dann für die anderen Länder eine preislich abgespeckte Version von dem Premiere gemacht hätten, wo halt eben dann Fitness und News eben nicht drin ist und dafür hätten sie dann von mir aus 25 Dollar gemacht, oder?
Ja, also ich finde auch, sie hätten das länderspezifische anpassen können. Also es steht zwar auf der Seite, dass man diese 200 Gigabyte erweitern kann, dann, also kannst dann Apple One Abo machen und dann nochmal deinen iCloud-Speicher erweitern. Da wird natürlich die Frage sein, was kostet mich der iCloud-Speicher, wenn ich dann am Ende wieder teurer dran bin, als ich vorher dran war, weil ich wieder Apple Arcade brauche, in dem Falle dann. Die 5 Euro kannst du mir direkt wieder abziehen. Dafür interessiert mich viel mehr Apple Fitness Plus und also es ist wieder total traurig. Das war wieder so eine US-Only-Totgeburt in meinen Augen, wo ich mich einfach aufregen könnte. Ich verstehe bis heute nicht, was Apple damit bezwecken will. Ich meine, es gibt Dienste auch von Google, die US-Only, aber das sind die wenigsten. Google bringt den meisten Kram sofort in alle Länder oder in die meisten großen Industrieländer, sagen wir wenigstens mal. Und Apple macht da immer so einen Murks mit US only, weißt du? Also, als wenn ihnen die anderen egal wären, als wenn sie einfach sagen würden, ja, pff, weißt du, so ein bisschen Trump-mäßig America first und da kriegst du zu viel. Also, dann tritt doch nicht immer alle Nutzer vor den Kopf. Also, es gibt doch auch nicht nur die USA, es gibt eine große, sehr große Nutzerschaft außerhalb davon und die haben einfach die Möglichkeit nicht und das finde ich dann schade. Und ganz ehrlich, ich werde kein Apple One nehmen für 20 Euro und dann nochmal 10 für Apple Fitness drauflegen. Das mache ich dann auch nicht. Also dann...
Wobei es das ja auch nicht bei uns gibt.
Nee,
aber wir greifen schon wieder weiter.
Genau. Also Apple Fitness, um da direkt drauf zu kommen, wenn wir schon dran sind, dann... Das ist so ein, ja, wie Peloton, falls das einer kennt, das ist halt so ein Fitness-Video-Dienst, wo du parallel deine Übungen zumachst, der natürlich super connected ist mit deinen Apple-Devices, sprich auch mit Apple Watch, zeigt dir also deine Herzfrequenz sofort im Display an, wenn du das auf dem Apple TV machst oder auf dem iPad. Dir die Videos anguckst, zeigt deinen Kalorienverbrauch zum Tagvergleich parallel an, sagt dir, wie viel du noch machen musst. Also generell eine super Sache, ne? Auch mit bekannten Trainern, wobei die mir jetzt nichts sagen, aber das heißt ja nichts. Das ist eine super Sache, Apple integriert, Privatsphäre-Schutz, total klasse. Ne? Und natürlich nicht in Europa.
Ja, nur in den englischsprachigen Ländern, so wie News Plus, ja, nicht ganz, aber in etwas mehr englischsprachigen Ländern, Kanada zählen sie in diesem Fall auch zu englischsprachig.
Australien
und so. Ja. Ja, und plus natürlich die, die standardmäßig dabei sind.
Ja, sehr schade, sehr schade.
Aber Apple Fitness Plus soll ja bis Ende des Jahres noch in deutlich mehr Länder kommen. Das haben sie ja schon gesagt, wenn ich das, oder bis Herbst irgendwie so, irgendeine Deadline gab es da.
So kurzfristig.
Ja, ja, also und kein Mensch hat gesagt, dass das bis dahin in Deutschland ist. Ne? Also das möchte ich dabei sagen. Auch hier finde ich wieder so eine Sache, dass man so bevormundet wird, weißt du, ey, mich stört das überhaupt nicht, wenn so ein Fitnessvideo auf Englisch ist. Also da muss ja, das ist ein Fitnessvideo. Da geht es dann darum, dass ich Kniebeugen mache, dass ich auf dem Fahrrad so und so schnell fahre, dass ich laufe und zwar so und so schnell und auch so und so lang. Das ist ja kein Talk. Da muss ich ja nicht riesig viel verstehen. Ich verstehe nicht, warum sie den Leuten einfach das komplett nehmen, die Möglichkeit also komplett nehmen, weil, also,
naja, Moment, ja das ist halt die Frage, wie das läuft, ne? Also Peloton ist ja zum Beispiel live, da siehst du ja deine Kollegen, die mittrainieren, vielleicht ist das bei Apple auch so, das würde natürlich erklären, warum das in anderen Breitengraden erstmal nicht ist, weil wenn das Live-Sendungen wären, dann kriegst du das ja gar nicht synchronisiert, weil hier würde ja nachts keiner um 3 Uhr sich aufs Fahrrad setzen. Vielleicht ist das ein Problem.
Ja gut, das kann natürlich dann für Live-Sachen schon sein, weiß ich aber jetzt nicht, ob das der Großteil davon ist. Sie sagten irgendwie, dass das bei denen aus dem Studio kommt. Ich glaube bei Apple am Campus. Hatten sie gesagt, aber das ja, wirklich Details dazu, wie viel davon jetzt irgendwie live ist und was aufgezeichnet ist, haben sie jetzt da an der Stelle dann nicht erwähnt. Das muss man sich dann nochmal anschauen. Aber ich wollte das gerade nochmal aufgreifen, was Sascha gesagt hatte mit dem Englischsprachigen. Das ist ja zum Beispiel bei Apple News Plus oder Apple News im Allgemeinen auch so gewesen, dass sie uns überhaupt nicht haben daran teilhaben lassen, auch wenn wir wollten. Also ich wäre da schon interessiert daran gewesen, da irgendwie auch nur die US-zentrischen Medien ein bisschen was durchzupflügen bei Apple News, wenn sie mich da reinlassen würden. Aber das tun sie halt eben nicht. Ne? So, und das ist halt eben schade, weil da bevormunden sie eben wirklich die Leute, dass man das nicht nutzen kann. Regionsabhängig. Ne? Das ist ja dann die Einschränkung.
Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Dass sie da einfach ganz strikt vorgehen und sagen, nö, gibt's nicht und das war's. Das finde ich halt ja einfach immer so eine, ganz im Ernst, immer so eine bescheidene Geschichte. Also
ja.
Also genau. Apple Fitness Plus kommt Ende 2020, steht hier. Ich meine aber, sie hatten irgendwo auch was darüber verloren, wann es woanders hinkommt. Ich hätte jetzt gern gewusst nochmal, welche Länder es waren.
Ja, das wurde, glaube ich, nicht gesagt. Also ich habe keine Länderangaben gesehen in diesem Zuge, außer die englischsprachigen Länder, die
ja, heißt da, ist auch England bei?
Großbritannien, ja, ja.
Ja gut, dann kann es ja nicht mit an der Zeit liegen. Großbritannien hat ja dieselbe Zeitzone.
Plus eins, ja.
Stimmt. Dann kann es kein Synchronisationsproblem sein. Also, außer die haben jetzt noch ein englisches Studio, weiß ich nicht. Aber ne? Aber dann könnte man ja zumindest für die Leute, die Englisch in Deutschland sprechen, theoretisch mitmachen lassen. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Großteil
das auch
gezeichnet
nicht.
Ist. Nur, ja. Wie gesagt, immer dieses US-Only-Gedöne, ja.
Ja, ist halt eben schade. Und da gibt es halt eben so viele schöne Sachen, die also, ich auch gerne hier hätte.
Genau, also bei einem Dienst wie Apple Karten, wo einfach eine riesige Vermessung nötig ist, ne? Okay, da sehe ich ein, da muss ein bisschen warten, bis das komplett ausgebaut ist und sie wollten nicht so lange warten, bis sie die ganze Welt vermessen haben, sehe ich ein, alles gut. Ne? Aber bei sowas wie Apple Fitness, lass mich das doch entscheiden. Mach einen dicken Disclaimer hin, der natürlich dann aufs Land lokalisiert ist und sag, du stimmst dann zu, dass das in Ordnung ist, dass die Videos momentan nur in Englisch verfügbar sind. Punkt. So. Na, damit die Leute sich nicht mehr beschweren können. So, und dann ist es gut.
Vielleicht sind wir da aber auch irgendwie die Minderheit und deswegen fallen wir bei Apple wie so manchmal gerne so diese kleinen Randgruppen unten.
Ja, also jemand, der jetzt ernsthaft Sport macht, wo ja keiner von uns, behaupte ich jetzt einfach mal, zugehört, also der das wirklich regelmäßig und auch sowas dann vielleicht stark nutzt, dem ist doch völlig egal, ob derjenige da auf dem Fahrrad sagt, come on, let's go, oder sagt, komm, mach weiter so. Also die Synchronisation ist ja nun völlig mumpitz und völlig egal. Ne? Also das meine ich ja. Aber gut.
Ja, genau.
Apple macht halt wieder US only, America first.
Ja, genau. Ist leider so. Nichtsdestotrotz gerade noch die Preise. Also $10 hatten wir eben schon gesagt. Oder $80 im Jahr, was dann schon deutlich günstiger ist nochmal. Ne? Aufs Jahr gerechnet. Das ist natürlich dann schon ein Kampfpreis, der, also jetzt im Verhältnis, dann wollen da die Leute, glaube ich, motivieren, das länger zu machen. Ja, im Prinzip klingt das natürlich auch ganz toll. Sie hatten nämlich ja hier auch angekündigt, auch Sachen zu unterstützen, die man an beliebigen Orten machen kann, zum Beispiel irgendwie joggen oder laufen.
Ne? Irgendwie erwähnt. Oder auch Sachen, die man einfach im Hotelzimmer mit dem Eigengewicht machen kann, also ohne jetzt riesen Trainingsmaterialien und sowas, ne? Die sollen auch.
Oder auch Yoga zum Beispiel, wo man ja normalerweise noch nicht mal zwingend eine Matte für braucht, wenn man ein bisschen flexibel ist. Ja, aber gut, also in dem Sinne einiges, was sie da anbieten werden. Ich würde mich schon freuen, wenn das auch noch nach Deutschland käme. Warten wir dann halt eben mal ab, wie lange das noch dauert. Gut. Ja, dann kommen wir zu der zweiten Kategorie von den nur zwei Geräten, die wir eingangs erwähnt hatten, die vorgestellt worden sind, und zwar neue iPads. Da fangen wir an mit dem neuen kleinen iPad, also dem iPad 8. Generation, was ja dann das kleine kostengünstige Einstiegsgerät bzw. Schulgerät ist, wie sie es ja auch mittlerweile gerne verkaufen. Der Einstiegspreis hier in Euroland ist natürlich leider wieder ein bisschen höher, 369,40, also 370 Euro ist hier der Einstandspreis. Das hört sich natürlich in Amerika mit 3,49 bzw. 2,99 dann für die Leute, die das über einen Studierendenrabatt kaufen, dann natürlich schon deutlich besser an. Aber naja, gut, im Prinzip immer noch ein schönes, günstiges Gerät. Im Prinzip einfach die Weiterentwicklung von dem bisherigen iPad. Keine großen, dramatischen Neuentwicklungen. Das System ist jetzt A12 basiert, hat also jetzt eine Neural Engine drin, was mit der vorherigen Prozessorversion noch nicht der Fall gewesen ist. Dementsprechend ist es dann natürlich wieder entsprechend schneller, 40% schneller, zweimal schnellere GPU, hat natürlich weiterhin Pencil Support, 10,2 Zoll Display. Das ist aber
glaube ich, immer noch gleich nur geblieben, den ersten Pencil, ne? Also
genau, erste Generation Pencil, nicht den man magnetisch dran macht, weil es halt eben weiterhin das alte Gehäuse ist, wo das sowieso nicht gehen würde. Stereo-Lautsprecher sind auch schon länger drin gewesen. Speicherausstattung 32 oder 128 GB und eine 8 Megapixel Rückkamera und eine FaceTime-HD-Kamera. Stand da irgendwie was Megapixel-mäßig dran?
Ja, ich glaube Full HD. Zumindest, ja, vielleicht war es auch das eher. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Mal sehen.
Ja, prinzipiell, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel drüber sprechen. Ne? Ist einfach eine Weiterentwicklung von dem Gerät. Preislich natürlich spannend, wenn man das jetzt irgendwie hier für ein Kind kaufen möchte, sei es jetzt irgendwie für die Schule oder auch einfach nur für den Heimgebrauch oder so. Oder einfach für sich selber, wenn man jetzt keinen Anspruch darauf hat, irgendwie immer den heißesten Scheiß zu haben, wo wir drei ja jetzt eher zu Hause sind, ne, so mit den Pro-Geräten, aber so im Großen und Ganzen ist natürlich mit diesem Preis dieses Gerät ein super toller super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja. Also definitiv, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super von dem Ding und ja, wie immer noch, wenn man es günstig haben will, absolute Kaufempfehlung. Also, ne, wenn man nicht den größten Kram braucht. Anders als bei dem iPad ist es beim iPad Air, was erstmal ein komplett neues Design bekommen hat, also auch dieses Kantendesign vom iPad Pro, also dieses eckige, hat ein 12,9 Zoll Display bekommen, keine 11, auch interessant.
10,9.
Ach, Entschuldigung, 10,9, genau. keine 11, das ist auch interessant ein bisschen hier. Er hat TrueTone P3 Antiflex-Beschichtung, was halt mittlerweile zum iPad dazugehört. Keine Face-ID bekommen. Mhm. Ja, schade für die Leute, die es mögen und kennen. Und auf der anderen Seite muss man sich ja irgendwie auch unterscheiden. Dafür, was ich auch nicht erwartet hätte, ein Touch-ID-Sensor im Power-Button. Da war ich auch baff. Damit haben sie natürlich den Home-Button weg vom Display und Platz für dieses große Display. Aber dass sie nochmal die Touch-ID in Anführungsstrichen erneuern und in ein komplett eigenes Gerät, also ein komplett anderes Element quetschen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So kann man sich täuschen, haben sie getan. Wie gut die und schnell die funktioniert, werden wir dann in den Tests mal erfahren. Ich gehe davon aus, dass das ein vernünftiger Touch-Sensor ist, wie immer.
Mhm. Ja, spannend, dass sie da tatsächlich die Neuentwicklung gemacht haben. Man könnte ja ein bisschen unken, dass das eventuell zum Beispiel bei den Pro-iPhones dann auch noch kommen könnte, so als Ergänzung zu Face-ID. Das wäre natürlich eine super Alternative für hier Maskennutzung, ne? Wo wir ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr kommen würde. Wahrscheinlich ist das zu spät gewesen für das Gerät, dass sie durch die Corona-bedingten Einschränkungen das irgendwie gelernt haben, dass das sinnvoll wäre. Aber vielleicht für nächstes Jahr kann man
vielleicht überraschen sie uns. Vielleicht abwarten. Auch als zusätzliche Authentifizierung, dass man, wenn man es ganz sicher haben will, beides machen muss, bla bla bla.
Ja, genau. Also das wäre schon zusätzlich. Ich glaube nicht, dass sie Face-ID so schnell aufgeben werden.
Ja, aber dann hast du ja wieder das Problem mit der Maske, wenn du beides brauchst, das meine ich. Also ich meine jetzt, dass du wirklich mit beidem authentifiziert werden musst. So sagen musst, du musst eine Touch-ID
authentifizieren. Nein, entweder oder.
Ja, ja, genau.
Ne?
Ja, wie gesagt.
Also.
Mal gucken. Auf der anderen Seite
ist das
natürlich eine sehr gute, das sage ich ja beides, weil du ersetzt eine sehr gute Face-ID dann mit einer Touch-ID. Egal. Wir werden es erfahren. Ansonsten
genau. nur eine kleine Hypothese.
Wunderlich, A14 Bionic. Wir haben hier neue Prozessorgeneration. Eckdaten, 40% schnellere CPU, 30% schnellere Grafik, 10-mal schnelleres Machine Learning, also eindeutig aufs Machine Learning getrimmt, dieser Prozessor.
Wobei, glaube ich, dieses 10-mal schnelleres Machine Learning auf das iPad Air bezogen war, nicht auf A13 zu A14, muss man an der Stelle nochmal betonen. Ja. Ne, die hatten, glaube ich, ein A12 drin.
Ja, ja.
Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Ja.
Aber das war nicht der A13 und deswegen ist da dieser große Sprung. Das hört sich so brutal an.
Aber trotzdem verwunderlich, dass der A14 drin ist. Ich hätte es erwartet, wenn sie auch Pros gebracht hätten. Aber dass jetzt das iPad einen neueren Prozessor hat als die Pros, schon verwunderlich. Ich dachte hier mit Absicht neuer, nicht schneller oder besser, sondern nur neuer.
Ja, zwei Dinge sind daran verwunderlich. Erstens, dass jetzt wir haben noch keine genauen Leistungsdaten gesehen, das werden wir dann bestimmt im Laufe der nächsten Woche jetzt. Wenn die Geräte kommen, die erscheinen, kommen auch am Freitag, ne? Genau. Aber Leistungsdaten haben wir noch nicht gesehen. Von dem A14 ist auch bisher, glaube ich, nicht viel durchgesickert und wenn, dann waren die Infos alt. Ja, also vom Dezember oder so kann ich mich dran erinnern, dass man da schon mal was gesehen hat, aber das war ja sehr, sehr lang her. Aber grundsätzlich die Annahme, dass das iPad Pro leistungsmäßig sehr nah an diesem iPad Air mit dem A14 jetzt dran liegen wird, ist wahrscheinlich berechtigt. Also es könnte sein, dass das Pro mit dem A12 X oder Z noch, das macht ja keinen Unterschied, das X oder Z jetzt bei der CPU, dass das noch ein Ticken schneller ist, würde mich vielleicht nicht wundern, aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn es gleich aufliegt oder vielleicht sogar der A14 ein Ticken besser ist. Es hieß ja, dass der einen sehr großen Sprung nach vorne machen soll. Und 40% ist ja auch eine Hausnummer. Müsste man jetzt mal genau sich eben nochmal anschauen. So, das Zweite, was ich verwunderlich finde, ist, bisher ist so ein Prozessordebüt immer dem iPhone vorbehalten gewesen.
Ja.
Und dieses Jahr haben sie jetzt tatsächlich mit dem A14 das erste Mal das Prozessordebüt vorgezogen und haben also jetzt unter der Annahme, dass wir wirklich noch dieses Oktober-Event bekommen, was wir ja letztes Mal schon ausgiebig orakelt hatten, weil ja die iPhones noch angekündigt werden müssen, lässt sich das ja jetzt mittlerweile fest annehmen. Und dass sie dann jetzt vorab das Air mit dem A14 ankündigen und dann erst einen Monat später dann das iPhone mit dem schon angekündigten Prozessor, nimmt so ein bisschen was Schwung aus den iPhone-Ankündigungen, würde ich sagen. Aber naja, muss man dann mal schauen.
Ja, also ganz interessant, erhältlich sind die interessanterweise auch erst ab Oktober, die AirPad Airs, nicht ab Freitag. Okay.
Stimmt.
Die, ja, genau. Die brauchen was länger. Ja, 60% schnelleres LTE, ne, was ist sowieso schon so eine Sache. WLAN 6 ist mal drin.
Ja, wurde jetzt aktualisiert. Genau. Ist ja, glaube ich, im iPad Pro auch noch nicht drin. Also da gehen sie jetzt sukzessive rein und aktualisieren dann die Chipsets. Haben sie bei dem Air jetzt auch vorgegriffen. Das iPad Pro hat jetzt auch ein älteres WLAN drin und wahrscheinlich auch ein langsameres LTE als das Air.
Ja.
Das ist auch nochmal eine Hausnummer.
Ja, Stereo-Lautsprecher, wie man sie wahrscheinlich von dem Pro kennt, ähnlich schon. USB-C hat es jetzt, es unterstützt den neuen Apple Pencil, also den der zweiten Generation, und kann ihn auch natürlich dann magnetisch am iPad laden. Es hat eine 12-Megapixel-Rückkamera, eine 7-Megapixel-Frontkamera, die meine ich Full HD kann. Und es ist verfügbar in 64 und 256 GB. Und, was ich viel cooler finde, in ganz vielen Farben.
Genau, nämlich einmal die bekannten Space Gray, Silber, Roségold, und dann neu dazu gekommen ist Grün und Skyblau, also ein relativ helles Blau.
Das wäre das, was ich kaufen, wenn es das Pro gäbe in der Farbe.
Ja, da kommt dann wieder der alte Wunsch auf, dass man die Pro-Geräte gerne bunt hätte.
Übrigens,
ja,
wir alle das würde ich auch in Rot kaufen.
Ja, genau. Also bei dem iPad wär ich da auch dabei. Aber ich weiß nicht, warum Apple scheint irgendwie die Meinung zu vertreten, dass Pro-Geräte nicht bunt sein dürfen. Deswegen kriegen wir das
ja, bei dem Pro-Leute dürfen bisher. Keinen Spaß haben. Das ist halt so. Ja, deswegen haben wir auch nie welche. Das ist halt so.
Ja. Ich wollte auch in der letzten Zeit ja immer wieder gerne mal eine bunte Hülle für das Pro haben. Gab es ja nicht.
Ja, immer so ein trauriges Dasein pflegt die Farbe bei den Pro-Geräten. Ja, kosten tut's ab 632,60 € hier in Deutschland.
Was wir übrigens eben vergessen hatten noch, ist, dass die Magnetenausstattung genau dieselbe ist wie bei den iPad Pros. Das heißt also, das kann auch mit dem Magic Keyboard verbunden werden, was es für das Pro gibt. Also auch genau dasselbe. Also
das mit der Zubehör. Mit dem Trackpad und allem.
Genau.
Ja, das war es dann mit den iPads. Ansonsten hat Apple gestern zum absoluten Erschrecken, zumindest aller Entwickler, glaube ich, also ich habe noch keinen gefunden, der sich darüber gefreut hat, iOS 14, iPadOS 14 und WatchOS 7 angekündigt, und zwar nicht für in einer Woche, sondern für heute Abend, was sie ja auch dann jetzt wahrgemacht haben. Haben uns dann netterweise noch eine Xcode Gold Master bereitgestellt, damit wir wenigstens noch die App-Updates theoretisch hochladen könnten.
Theoretisch. Genau,
theoretisch, weil wir hatten ja jetzt gar keine Zeit. Also man darf immer nicht vergessen, natürlich, wir haben vorher Beta-Versionen, wir können uns vorbereiten, aber es ist immer was ganz anderes, hinter mit den Release-Versionen nochmal ordentlich zu testen, bevor du so ein Update rausbringst. Ne?
Ja, es ändert sich ja dauernd.
Ja, genau, es ändert sich dauernd was. Und der stabile Stand, den hast du jetzt erst. Ne? Und es hat sich noch mal einiges geändert, wohlbemerkt auch im ganzen Kram. Ne? Wir hatten jetzt bei Beta 6 aufgehört, bei Xcode zum Beispiel. Ne? Also das war jetzt super alt. Und da haben sie uns dann teilweise nur einen halben Tag gelassen. Also wundert euch nicht, wenn das noch ein bisschen dauert, bis die Entwickler da tatsächlich Updates für iOS 14 bringen. Auch wieder so eine Sache, wo ich mich frage, was soll das? Warum hat Apple so einen Mist gemacht? Und das ist jetzt noch sehr nett ausgedrückt, weil normalerweise sollten sie genau wissen, dass das nicht sinnig ist, weil sie leben ja auch davon, dass die Entwickler ihre Apps ordentlich updaten und bereit sind. Weil der Kunde iOS 14 mit seinen Widgets nur cool findet, wenn ich auch Apps mit Widgets finde. Und wenn ich keinem die Möglichkeit gebe, seine Apps mit den Widgets zu veröffentlichen, dann bringt das alles auch nichts. Und das deswegen verstehe ich doppelt die Sache nicht. Also da hat für mich in meinen Augen einfach irgendwer nicht nachgedacht. Und zwar überhaupt nicht.
Ja, es ist schon seltsam. Vor allen Dingen in den letzten Jahren haben sie das eigentlich immer alles sehr sorgfältig gemacht. Sie haben also dann immer, also zumindest eine Woche noch Laufzeit gelassen zwischen dem Präsentationstermin und dann der Veröffentlichung von dem Betriebssystem. Und das wusste man dann also auch immer im Vorlauf schon, dass man dann im schlimmsten Fall noch eine Woche Zeit hat, um dann die Sachen aus der Tür zu bekommen, was eigentlich für den Prozess auch sehr vernünftig ist, weil man kann halt eben dann noch den Abschluss finden innerhalb von 1 bis 2 Tagen und dann auch noch irgendwie 2-3 Tage für App-Review einrechnen, was man ja traditionell auch tun musste. Das haben sie zwar heute sehr schnell durchgewunken alles, habe ich auf Twitter reihenweise gesehen, dass die Leute sagten, sie haben das eingereicht, 10 Minuten später ist es in Review gegangen und 3 Minuten später ist es durchgenickt worden. Letzten Endes sehr, sehr schnell, auch schon jetzt für die aktuellen Laufzeiten, die ja eigentlich immer binnen 24 Stunden eigentlich dann ein App-Review gemacht haben. Aber letzten Endes, wie du gerade schon gesagt hattest, ne, warum sind sie dieses Mal davon abgegangen, den Entwicklern diese Woche zu lassen, um dann halt eben mit dem Golden Master alles nochmal abschließend zu testen und die Sachen einzureichen und zeitlich rauszubekommen. Das ist ja jetzt das Hauptthema, dass die Leute alle ihre App-Updates nicht im Store haben, wenn die Leute das Update auf die Betriebssystemversion machen, was natürlich dann jetzt hier und da Probleme machen könnte. Ne? Leute, die jetzt Updates zurückgehalten haben für iOS 14, die in irgendeiner Art und Weise Probleme machen, die haben natürlich jetzt gerade ein Problem. Ich wüsste jetzt gerade nicht, habt ihr irgendwas im Kopf, was nicht lief unter iOS 14? Also letztes Jahr gab es ein paar Banking-Apps, kann ich mich daran erinnern, die Probleme hatten. Aber dieses Jahr habe ich eigentlich mit der Beta keine Probleme gehabt.
Also ich denke mal, du redest jetzt von externen Entwicklern, die Probleme hatten.
Ja, genau. Mhm.
Ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner VPN-App mal. Die war manchmal nicht so zuverlässig, was ich mal auf iOS 14 geschoben habe. Nö, ansonsten muss ich jetzt sagen, fällt mir gerade, also ja, manche mit dem Standort teilen, weil die neuen Features noch nicht da sind oder wenn du Fotos teilen willst, da waren dann doppelte Abfragen drin, weil dann erst die Frage nach dem Fotos kam, dann hat das System gefragt, welche ich für die App freigeben will, das sah dann alles ein bisschen komisch aus.
Ja, das hatte ich auch ein paar Mal.
Also das sind halt so Sachen, die man anpassen könnte, wenn Apple einem Zeit gelassen hätte. So ist das also doppelt Wahnsinn, weil sie einfach die Apps quasi blind durchwinken. Na, also können wir nicht erzählen, dass sie 3 Minuten auch nur irgendwas angeguckt haben. Und ich, also nochmal, entweder ist Apple mittlerweile die Entwickler-Community wirklich völlig scheißegal und sie sagen, die interessiert uns einfach überhaupt nicht und sie machen das oder sie denken einfach nicht und beides ist eigentlich strafbar schlimm. Ja, also das, ich finde das einfach langsam, das ist nicht mehr in Ordnung.
Ja, oder sie haben halt eben in diesem Fall einfach wieder nur verstärkt aus ihrer eigenen Brille das Ganze gesehen und hatten halt eben jetzt irgendwelche Zwänge, dass sie das jetzt unbedingt aushalten
wollten. Ja, aber sie haben das ja immer so gemacht. Also muss ja irgendwer scheinbar den ganz normalen Prozess umgestellt haben.
Ja klar, irgendjemand hat entschieden, das dieses Mal anders zu machen. Ja, aber wir haben halt eben dann dieses Mal auch diese aufgesplittete Geschichte, dass jetzt die iPads kommen und dann halt eben später erst die iPhones. Hatten wir ja, auch gut, letzte Woche schon drüber gesprochen, wann kommt dann das Betriebssystem?
Ja, das stimmt.
Aber das hätte, ne, und vielleicht wäre das dann alles zu weit ineinander gelaufen, wenn sie das jetzt eine Woche gezogen hätten und angenommen, das iPhone-Event kommt schon Anfang Oktober. Ja, also wenn sie gerade erst dann hier die iPads quasi jetzt ausgeliefert haben. Sie wollen halt eben, ne, diesen, wenn sie jetzt schon 2 Events machen, wollen sie halt eben 2 Hype-Wellen produzieren. Ja, also,
ne? Das mag alles sein, das stimmt, aber entschuldigt für mich trotzdem nicht das Vorgehen. Denn man darf immer nicht vergessen, das iPhone wäre heute nicht so erfolgreich, gäbe es nicht externe Entwickler. Dann hätte das iPhone nämlich überhaupt nicht durchgestartet, wenn es die nicht gäbe. Davon lebt das ganze System. Und diesen Leuten, die auch Apple damit oben halten, so dreist, die eigentlich gerade quasi so dreist zu hintergehen und ins kalte Wasser zu schmeißen und sagen, ja, guckt ihr mal, wo ihr bleibt. Das finde ich schon, also das sagt ja auch einiges aus, finde ich. Also ich finde, das sagt schon einiges aus.
Ja, klar. Also es stimmt ja schon, ich versuche nur den Blickwinkel von Apple ein bisschen zu sehen, aber das ist ja nicht nachzuvollziehen. Ansonsten stimme ich dir ja voll zu. Also sie haben in der letzten Zeit sich den Entwicklern gegenüber nicht unbedingt als die Besten dargestellt. Wenn man sich die ganze Geschichte, wir hatten ja auch die Epic-Thematik ausgiebig beleuchtet in den letzten Podcasts, und da kommen ja noch viele Sachen dazu, viele Rejections, die total sinnlos gewesen sind, die im Nachhinein dann wieder korrigiert worden sind, wo dann bloß die Öffentlichkeitswirksamkeit von den entsprechenden Postings, die dann gemacht haben, und die Shitstorm-Welle, die dann dadurch jeweils immer angestoßen worden ist, überhaupt dann erst dazu geführt hat, dass sie dann da überhaupt wieder drüber nachgedacht haben, was sie da für ein Problem hatten. Okay, sie haben jetzt zwar nach der WWDC gesagt, sie ändern das ein bisschen, und das wurde ja jetzt auch ausgerollt, ne, dass man da Disput machen kann und vorschlagen kann, dass die Regeln geändert werden können, aber das heißt ja immer noch nicht, dass sie sich immer noch wie ein Arschloch benehmen können.
Ja, ja, genau.
Und das tun sie ja manchmal den Entwicklern gegenüber.
Ja.
Nicht immer, ja, das muss man immer dazu betonen, das sind nur Einzelfälle, aber natürlich in den Einzelfällen benehmen sie sich dann schon mal ziemlich arschig.
Sagen wir es mal so, sie haben es bisher immer nur in Einzelfällen gemacht, das stimmt, und mit dieser Veröffentlichung haben sie es einmal für alle gemacht, sich arschig benommen, und zwar richtig, wie gesagt, ich würde Apple immer daran erinnern, guckt euch euren Apple TV an. Wenn da keine großen Studios sind, wenn da keine bekannten Entwickler sind und keine guten Apps, kannst du die Plattformen auch vergessen. Ne? Und sollten sie die Entwickler so weit vergraulen, dass sie sagen, klar, im Moment steckt nur im App Store genug Geld, aber ne, dass das dann auch nicht mehr klappt, dann können sie sich das iPhone in die Haare schmieren, weil wenn da keine ordentlichen Apps mehr drauf laufen, also ich würde mein iPhone dann nicht mehr brauchen, nur um zu telefonieren, würde ich so ein teures Ding nicht kaufen. Also es lebt von diesen Apps,
ja,
und von dieser ganzen Thematik. Und ich finde, da könnte man auch mal ein bisschen vernünftiger mit den Leuten umgehen. Ne? Also das weiß ich nicht. Ich halt, ja, das sind, wie gesagt, das ist so ein Verhalten wie der Putzfrau nicht guten Tag zu sagen. Ne? Weil es ist ja nur die Putzfrau. Das ist für mich auch so ein asoziales Verhalten. Und das war jetzt ähnlich. Also das war ja genau dasselbe. Ne? So der Entwicklerdreck, ja, der kann mal gucken. Ne? Die können ja mal schauen, wie sie es hinkriegen. Und wenn nicht, ist ja der ihr Problem. Ne? Dass dann auch die Leute Ärger kriegen, wenn ihre App dann auf einmal abstürzt und missläuft. Ne? Und dann da der Vorgesetzte kommt und sagt, hör mal, was soll das denn? Ne? Und den interessiert dann überhaupt nicht, dass du dem sagst, ja, hör mal, Apple hat uns das heute die Möglichkeit gegeben. Ne? So, ja, das ist Apple ja scheinbar völlig wurscht. Ne? Und das ist schon, also das fand ich, war schon sehr, sehr harter Tobak, was sie da gemacht haben. Und da gibt's für mich keine gute Begründung, völlig egal, wie ihr Line-Up ist und wie verschoben das war. Wir hatten alle Probleme oder haben alle Probleme durch Corona, was unsere Zeitpläne und Arbeitssachen angeht. Das ist nicht nur Apple, aber deswegen der Entwickler-Community so in den Arsch zu treten, das finde ich nicht in Ordnung.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass das halt eben ein weiterer Schritt in halt eben einem Prozess derzeit ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob es da früher oder später mal knallt oder nicht. Manchmal sind das ja auch so Wellen, die dann einfach wieder abebben, und manchmal entwickelt sich das weiter. Momentan hat man ja den Eindruck, als würde so von vielen Seiten immer mehr in diese Schiene rein.
Ja gut, mit solchen, also nicht nur solchen Sachen, auf diesen kleineren Rejections arbeitet Apple natürlich dem super entgegen, ne? dass sie die Leute gegen sich aufbringen. Und was ich mich dann auch frage, ist, bedenkt Apple nicht, dass wenn sie mal eine neuere Plattform rausbringen, völlig egal was, nehmen wir von mir aus so eine AR-Brille, dass vielleicht die Entwickler dann auch sagen, ey, was soll man dafür noch programmieren? Das macht wieder hinterher nun noch mehr Ärger, ne? Da haben wir da noch bei Apple Theater und da, und dann haben wir keinen Bock mehr, dass die Leute nicht mehr motiviert sind, so wie sie es ja damals beim Apple TV getan haben, wo sie am letzten Tag gesagt haben, ihr müsst übrigens die Remote-Fernbedienung unterstützen. Das ist Pflicht. War ja auch so ein Thema. Und so kannst du auch deine eigene Plattform erschießen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Und das finde ich halt, sollte man immer gut überlegen.
Ja, also ist halt eben wie üblich schwierig. Man darf nicht vergessen, das ist eine riesengroße Firma mittlerweile. Und wir arbeiten ja jetzt auch in einem Konzern, der deutlich kleiner ist, aber trotzdem schon groß genug ist, um zu sehen, dass dort schon Abteilungen halt eben, dass da viel Politik mit im Spiel ist und Abteilungsgeschacher und ja, will ich jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber bei den großen Firmen wird das ja immer mehr, dieser Overhead, dass man gegeneinander kämpft, dass...
Aber das haben die doch in der Vergangenheit im Griff gehabt.
Ja, aber das ist halt eben ein Riesenkonzern und der ändert sich ja auch dauernd. Ne? Das ist halt eben genau der Punkt. Ich weiß es nicht. Ne? Ich versuche ja wieder nur Gründe zu liefern, die schuld sein könnten.
Also Gründe,
es könnte sein, dass es da momentan einfach wieder so ein, zwei ungünstige Strömungen gibt durch irgendwelche Veränderungen, die das jetzt irgendwie ausgelöst haben.
Dieser schnelle Release sieht ein bisschen nach Chaos aus. Weil da gibt es eigentlich keinen Grund, warum das jetzt so schnell gemacht werden musste.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass viele noch über Kinderkrankheiten iOS 14 und auch gerade in Xcode 12 klagen, wo es immer wieder Probleme gibt. Und das hauen die jetzt einfach innerhalb von einem Tag raus. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Also ich weiß nicht, wie viel ihr mit Xcode 12 mal gearbeitet habt, aber der ein oder andere Kram läuft da noch echt bescheiden.
Ja, vor allen Dingen, die Sachen sind ja auch gestern erst wirklich als Golden Master rausgekommen. Und erst dann kannst du ja wirklich anfangen zu testen. Vorher macht es ja keinen Sinn.
Ja gut, das kann ich aber gut erklären. Und zwar, Apple ist noch nie release-technisch so unterwegs gewesen, dass die Software released haben, wenn die Software fertig war. Sondern die sind immer unterwegs gewesen, dass sie die Software releasen mussten, wenn die Hardware kam. Und das haben wir ja jetzt hier auch. Ne? Und das ist halt eben immer das Thema. Ne? Also eine Punkt Null bei Apple in den letzten Jahren ist nie eine super stabile Lösung gewesen. Die Punkt 1 ist immer die gewesen, die man dann letzten Endes als die eigentliche Final Version quasi so sehen konnte, wo also dann nur so mehr oder weniger dann der Qualitätsstand erreicht worden ist. Dieses Jahr scheinen sie da jetzt nicht so ganz so schlimm dabei zu sein. Sie scheinen in ihrem Softwareentwicklungsprozess tatsächlich sowas verändert zu haben, dass sie dieses Jahr nicht ganz so schlimm dabei sind. Aber klar, es gibt immer noch Probleme und es gibt auch immer noch ungelöste Probleme und die werden auch bestimmt gelöst werden, aber sie werden halt eben vom Timing her jetzt erst nach der Punkt 0 gelöst. Und das ist halt eben wieder genau der Grund, wo sie sich da an der Hardware orientieren müssen, garantiert.
Ja, also wie gesagt, ich stimme Thorsten dazu. Das sieht für mich alles sehr nach Chaos aus, ein bisschen sehr ungeplant und auch die Präsentation war irgendwie nicht ganz, ganz sauber. Klar, sie war abgefilmt, aber ansonsten war das auch irgendwie zu viel Blabla diesmal und dann halt nur die Produkte. Wie gesagt, also für mich sieht das alles ein bisschen unkoordiniert aus. Ja, haben wir alle im Moment, sehe ich ja auch ein, aber...
Könnte sein, dass sie das Event als 1 geplant hatten. Das kam mir so gestern, als ich bemerkte, dass das nur eine Stunde gewesen war und dass das alles so ein bisschen konfus gelaufen ist, auch mit dem A14, der angekündigt wird, ohne dass das iPhone angekündigt worden ist und so. Nur, dass sie das also irgendwie eigentlich als ein Event geplant hatten, denn dann würde das alles Sinn machen. Ja? Dann hätten sie nämlich erst das iPhone angekündigt, hier mit dem neuen A14 und dann im Anschluss dann, hier das iPad Air haben wir auch aktualisiert.
Ne? Das würde
ich weiß nicht mehr, wie sie das letztes oder vorletztes Jahr gemacht hatten, aber sie hatten das ja dann auch irgendwann so in dieser Richtung.
Ja, also in die Richtung haben sie. Dann würde es von der Zeit her passen, das stimmt, also das ist richtig. Frage ist, hätten sie sich dann eine Woche Zeit gelassen für den Release? Wahrscheinlich nicht. Jeder freut sich, wenn die Produkte früher da sind. Ne? Also für den Endkonsumenten alles super. Ne? Die freuen sich wahrscheinlich auch, dass iOS 14 und sowas da ist. Keine Frage. Für die Entwickler ist es halt ein klares Zeichen seitens Apple. So würde ich das jetzt zumindest mal einordnen. Und ja, finde ich halt schade. Weiß nicht, ob Apple da einfach nichts mehr dran liegt. Wie gesagt, vielleicht ist auch einfach nur doof gewesen und absolut unkoordiniert. Ja, aber dafür sollte man ja ein vernünftiges Management haben. Will jetzt nicht die Keule auspacken, mit Steve wäre das nicht passiert. Aber
Ja, bei dem sind auch Sachen
schiefgelaufen. Aber ja, also ist halt immer so.
Der hat sich auch teilweise mit den Entwicklern übernommen. Also das ist auch traditionell so ein bisschen was bei denen drin. Ne? Die haben auch teilweise ganz schön gejammert.
Ja gut, die hauseigenen, ja.
Nein, nein, auch die externen. Also die haben nie so also hier Microsoft ist ja legendär dafür, hier ist Steve Ballmer, wie er auf der Bühne rumtanzte und Developers am Blöcken war. Also es gibt ja Firmen, die deutlich näher an den Third-Party-Developern dran sind als Apple. Apple war nie so super nah dran. Ne? Versuch mal irgendwie Kontakt mit Leuten aufzunehmen wegen irgendwas, ne? So traditionell hier, sei es Bug Reports oder Feedback oder sei es irgendwie Incidents oder sowas. Das ist immer alles schwierig. Gefühlt ist das alles schwierig. Immer wo ich Kontakt gehabt habe, ist man entweder nicht ernst genommen oder so ein bisschen was für dumm verkauft oder einfach nicht beantwortet worden. Und das sind natürlich alles so Sachen, das hast du bei anderen Firmen nicht. Ne? Die fragen dreimal nach, ob du jetzt glücklich bist. Ne? Und das war aber bei Apple auch noch nie so. Und das kriegt man auch irgendwie nicht in die Reihen, habe ich das Gefühl. Das ist so lange, wie ich das jetzt schon kenne.
Zumindest nicht, solange es noch läuft.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Ne? Dafür muss es mal richtig knallen. Und dafür gibt es einfach viel zu viele Third-Party-Developer, dass sie da was merken würden.
Ich glaube, merken würden sie es schon, wenn die richtigen gehen. Die Frage ist immer, bei so einem Sturm der Abwanderung sollte er denn aus irgendeinem blöden Grund kommen, ob er sich nochmal umkehren lässt. Ne? Also es ist, weil wenn ja, du die Leute einmal vergrault hast, das weiß ja auch jeder Einzelhändler, die Leute kommen nicht mehr zurück, die Sache ist erledigt. Meist.
Ne? Ja, aber das ist ja jetzt genau das Problem, das könnt ihr zwei mir ja sehr gut genauso beantworten wie ich mir selber. Wohin würdet ihr denn gehen? Ja, also wofür, also ich weiß nicht, wir sind ja irgendwie halt eben alle drei sehr eingefleischte Apple-Entwickler. Ich wüsste nicht, wohin ich gehen wollte momentan, weil das Gesamtpaket ist halt eben einfach immer noch so großartig.
Ja, Huawei wäre doch super, Apple. Die haben gerade einen neuen App
Store. Ja, klar.
Da kannst du gerade ja, genau, als Developer will. Richtig neu starten.
Mhm. Ja, ja, also.
Ja, ja, also stimmt schon, das Gesamtpaket. Trotzdem hoffe ich mal, meine Entschuldigung brauchen wir nicht erwarten von Apple, die würde auf jeden Fall nicht kommen. Wofür sollten, die haben es ja nie wirklich entschuldigt. Es gibt ja keine Fehler in dem Unternehmen. Trotzdem scheiße, sehr scheiße, absolutes, eigentlich war es ein asoziales Verhalten. Anders kann man das nicht beschreiben gegenüber den Entwicklern. Und sollte Apple drüber nachdenken, sollte ihnen nicht nochmal passieren, war keine gute Sache. Und da gibt es auch keine gute Entschuldigung, absolut nicht. Also das kann man besser machen. Ja.
Kann man so stehen lassen.
Zu guter Letzt.
Genau.
Noch nicht?
Nein, ich wollte nur noch die Frage stellen, wollen wir denn jetzt empfehlen, dass die Leute sich iOS 14 installieren? Und die anderen?
Also ich habe keinerlei riesige große Features, viele kleine Kleinigkeiten noch, die immer mal Ärger machen, gerade was iMessage und Wish Notification angeht, habe ich immer mal wieder das da, oder Animationsfehler habe ich immer mal wieder gerne, die irgendwie komisch sind, aber nichts Dramatisches, wo man jetzt nicht mit arbeiten kann. Ja. Wenn man es ganz solid proof haben will, wartet man auf 14.1. Ansonsten sehe ich jetzt keinen Grund, Nein zu sagen. Generell kann man das installieren.
Also bei iOS 14 würde ich mir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Da ist wirklich jetzt nichts offensichtlich Großes kaputt. Aber wenn man halt auf die auf einige Apps angewiesen ist, sollte man vielleicht doch noch eine Woche warten, bis die Entwickler alles umgestellt haben, bis sie vorbereitet sind und dann auf iOS 14 erst umstellen.
Genau. Im Prinzip, ne? Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also wer keine Eile hat, der kann es halt eben ruhig mal noch eine Woche oder zwei liegen lassen. Da wird vielleicht auch schon noch eine Punkt 1 von Apple hinterherkommen und die Entwickler haben dann Zeit, halt eben alle ihre Apps jetzt auszurollen. Und dann sollten die Probleme gelöst sein und die entsprechenden Lösungen dann auch sukzessive dann zur Verfügung sein, was Widgets und Co. angeht. Im Allgemeinen habe ich viele Entwickler sagen gehört, dass sie dieses Jahr so überhaupt nicht fertig geworden sind, irgendwie mit zum Beispiel eben Widgets oder Clips. Also momentan habe ich ein bisschen was einen gedämpften Enthusiasmus, was diese neuen Sachen angeht, weil ich weiß, dass viele Entwickler schon gesagt haben, dass sie da nicht fertig geworden sind, ist natürlich auch dem Jahr geschuldet. Ne? Ist bei uns, würde ich sagen, genau dasselbe gewesen. Wir sind auch nicht fertig. letzten Endes, was will man machen? Ne? Ist halt eben ein verflixtes Jahr.
Ja.
Ja, gut. So, jetzt kommen wir zu deinem letzten Thema.
Ja, genau. Zu guter Letzt, um das Ganze hier abzuschließen, Nvidia kauft ARM für 40 Milliarden Dollar, schätze ich jetzt mal.
Mhm. Ja, genau. Das wollte ich gerne noch hier erwähnen, weil das ja doch ein spannendes Thema ist. Letzten Endes vielleicht mal gerade den Hintergrund aufgerollt. ARM, die ARM Holding, eine britische Firma, die ja dann das Lizenzgeschäft mit diesen ARM-Prozessoren macht und da ja dann letzten Endes IP, Intellectual Property Designs verkauft, die dann andere wiederum in ihre Chips dann umsetzen, ist ja vor einiger Zeit hier an Softbank verkauft worden. Das ist so ein, was war es nochmal, Mobilfunker und?
Japanischer Mobilfunk- und Medienkonzern.
Ah, Medien, ja genau. Mhm. Mobilfunk- und Medienkonzern, der gerne schon mal so auf Shoppingtouren geht. Und die haben die gekauft vor, ist das noch gar nicht so lange her, ne? Wie 2-3 Jahre vielleicht oder so. Und das war irgendwie damals einfach so eine, ich weiß, ich habe das nicht genau verfolgt, warum es verkauft worden ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass Apple damals wohl schon überlegt haben soll, die zu übernehmen, als es da diese Verkaufsgespräche gab, dass sie da wohl am Herunshoppen waren, dass sie verkaufen wollten und Apple wohl damals schon kein Interesse hatte. Das wundert mich im Prinzip auch nicht, denn Apple würde jetzt dieses Lizenzgeschäft, was ARM betreibt, nicht so richtig ins Portfolio passen, denn sie lizenzieren ja nicht an andere Leute, ne? Weder Betriebssysteme noch Software noch irgendwie Prozessordesigns oder sonst irgendwas. Und damit würden sie sich ja jetzt dann so eine Lizenzschmiede quasi ins Haus holen, was also nicht zu deren typischen Geschäftsgebaren gehört. Aber, und deswegen denken halt eben viele Leute an Apple, wenn sie an ARM denken, weil halt eben Apple einer der großen Lizenznehmer ist. Letzten Endes ist Apple gar nicht so einer der großen IP-Lizenznehmer, also die nehmen gar nicht diese Prozessor-Designs ab, die ARM selber entwirft und dann halt eben verkauft, sondern sie haben eine Techniklizenz quasi. Das heißt also, sie dürfen das Instruction Set verwenden, um eigene Prozessoren zu bauen. Also die Prozessoren, die Apple heute macht, von den kleinen bis hin zu den großen, die sie jetzt alle selber gemacht haben, sind halt eben alle selbst gemacht. Das heißt also, sie verwenden nicht diese IP-Dinger, sondern halt eben dann dort eigene Designs und diese Lizenz, dass sie das machen dürfen, das ist natürlich eine Sache, da kann man von ausgehen, dass das so schnell nicht abgesägt werden wird. Ne? Wenn das einem mal eine hat, wird man als so ein Lizenzgeber das da nicht aufgeben. So, und deswegen scheint Apple sich da nicht genötigt gesehen zu haben, da irgendwie was zu kaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Letzten Endes hat ja jetzt Nvidia das gekauft. Nvidia lässt uns deswegen die Augenbraue hochziehen, weil das ist ja die Firma, zumindest jetzt im GPU-Markt, wo ja Apple sich so ein bisschen was mit angefeindet hat, wo sie nicht mehr glücklich mit sind und deswegen ja auch schon seit Jahren keine Nvidia-Grafikkarten mehr in ihre Systeme eingebaut haben, was sie ja vorher getan haben. Und deswegen auch ja in manchen Fällen teilweise sogar berechtigt kritisiert worden sind, dass sie mit den ATI-Grafikkarten dort dann teilweise nicht die aktuell beste Lösung oder schnellste Lösung eingekauft hatten wohl. Und ja, jetzt geht also quasi dieser, naja, ich weiß nicht, ob man Erzrivale sagen kann, aber halt eben irgendwie nicht gerade freundlich gesinnter Rivale hin und kauft jetzt diesen Lizenzgeber für die eigenen Prozessoren. Ne? So, und das ist natürlich jetzt ein spannendes Ding, weil jetzt müssen sie quasi mit denen arbeiten in Zukunft. Ne? Auch wenn es dann nur diese, wir dürfen die Architektur verwenden, Lizenz ist, aber
aber hätte Apple und Noom sich abzusichern, nicht die auch kaufen können und sagen können, das Lizenzgeschäft stampfen wir halt jetzt ein?
Die haben bestimmt ja, die entsprechenden das Verträge, dass sie das zeitlich und räumlich unbegrenzt machen können, sonst hätten die doch gar nicht ihr Business darauf aufgebaut.
Ja, genau. Also da wird es auch bestimmt Regelungen für geben, wenn sowas gekündigt wird, dass sie das weiter benutzen dürfen gegen eine Bonuszahlung oder irgendwie sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Business zumachen müssten. Sascha, zu deiner Frage, also das Lizenzgeschäft zumachen können sie nicht. Die ARM-Prozessoren stecken überall drin. Das ist ein riesiges Geschäft, das du kannst das, also wenn Apple das gekauft hätte und sie hätten gesagt, sie machen das zu, dann kommen sofort die Kartellbehörden hin und sagen, nö, kannst du nicht. Ne? Also das würden sie niemals durchbekommen, denn ne? Also die gesamte Prozessor, also oder eigene Socks fertigende Welt, ja, überall ist ARM drin, in jedem kleinen Ding. Ja, ich habe das irgendwann mal durchgezählt.
Ich weiß schon, in wie vielen das drin ist, das ist mir schon klar. Aber wenn es mein Unternehmen ist.
Ja gut, aber einfach einstellen kannst du das ja dann auch nicht, wenn das so wahnsinnig viele betrifft. Ne? Dann geht natürlich dann die Kartellbehörde hin und sagt, ja, in dem Fall hätten ja die anderen einen klaren Nachteil, weil Apple selber auch großer Nutznießer von dieser Architektur ist, sagen sie dann. Ne? Und dann können sie das einfach nicht zumachen. Und das wissen die ganz genau und deswegen wollen sie es nicht kaufen. Ne? Das ist der Gedankenfaden, den man da führen kann bezüglich dem Kaufen von diesem IP-Geschäft. Ne? Ja, also letzten Endes wäre halt eben nicht im Sinne des Erfinders, in dem Sinne.
Ja gut, aber wenn sie unbegrenzte Nutzung haben, müssen sie auch mit Nvidia nicht zusammenarbeiten in dem Sinne. Dann ist es ja auch egal. Ja,
das weiß ich jetzt nicht im Detail. Also es hieß schon, sie hätten eine Lizenz für diese Technikthemen. Ich weiß aber halt eben nicht, wie tiefgreifend diese Lizenz ist und was da passiert, wenn die gekündigt wird oder was. Das kann ich nicht sagen.
Das wird uns auch keiner verraten.
Ja, übrigens hat Nvidia, da wird natürlich jetzt auch drauf geschaut, weil Nvidia ist ja auch ein großer Player in dem Markt und ist ja auch selber Anbieter von Prozessoren. Deswegen haben die jetzt genau dasselbe Problem. Also die Kartellbehörden sind das jetzt gerade kritisch am Anschauen und es hieß auch, dass es eventuell ein Veto geben könnte von den chinesischen Kartellbehörden, weil die sich Sorgen machen, dass das die einzige Alternative ist, die nicht in Abhängigkeit mit Amerika steht, weil die x86-Fertiger, also Intel und AMD, ja nun mal amerikanische Firmen sind und die ARM-Prozessoren da so die einzige sinnvolle Alternative sind. Und wenn die dann den Chinesen komplett wegbrechen würden, dann hätten die auch Probleme, so wurde jetzt argumentiert. Könnte also noch spannend werden, ob das so bleibt. Aber Nvidia hat an der Stelle auch schon versprochen, das Lizenzgeschäft einfach so weiterlaufen zu lassen, wie das bisher gewesen ist und da nicht ranzugehen. Ja, kann man also an der Stelle dann jetzt mit Spannung abwarten. Genau deswegen wollte ich es mal erwähnt haben, weil das ist halt eben gerade eine interessante Entwicklung hier im Technik/Prozessorbereich, die sich da gerade ereignet und mal schauen, wie sich das jetzt letzten Endes dann ausspielt.
Ja, warten wir mal ab, was da passiert.
Genau, wie wir das immer tun.
Ansonsten können wir abwarten, was die ersten Benchmarks so sagen von den Geräten, die kommen bis nächste Woche. Und vielleicht wissen wir dann schon ein bisschen mehr, das sehen wir dann. Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir den Podcast für heute. Und freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen mal bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schönen Abend. Ciao. Tschüss.